Herzlich willkommen zurück zu Parlando, der Operntalk. Mit mir, Bernhard Hanski, und natürlich wieder einem hochkarätigen Gast aus der Opernwelt mir gegenüber. Er wollte Tenor werden. Ja. Wagners Lohengrin sollte es sein, mit dem er in die Operngeschichte eingehen wollte. In die Geschichte eingegangen ist er tatsächlich, nämlich als erster Countertenor der Deutschen Demokratischen Republik. Von der komischen Oper Berlin aus trat er seinen Siegeszug in die ganze Welt an. Sei es als Prinz Orlowski in der Fledermaus, Gluckscher Orpheus oder einfach mit den von ihm heißgeliebten Tonfilmschlagern und Operettenschnulzen. Er ist und bleibt ein Publikumsliebling und ist mit seiner unverwechselbar lockeren und charmanten Art nicht mehr wegzudenken, weder von der Bühne noch aus dem Fernsehen, ob im Kessel Buntes oder als gern gesehener Gast in Talkrunden. Sein Gesicht dürfte vielen bekannt sein. Generationen von Countertenören sind mit seinen wegweisenden Aufnahmen groß geworden und sprechen seinen Namen voller Ehrfurcht und Bewunderung aus. Jetzt muss ich aufpassen, dass wir beide nicht zu sehr Berlinern.
Ja.
Aber ich freue mich trotzdem riesig auf das nachfolgende Gespräch mit dem einzigartigen Countertenor und Berliner Kammersänger Jochen Kowalski.
Danke für die Einladung. Mein Gott, du hast ja hier eine Eloge losgelassen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll.
Aber es stimmt alles, oder? Waren keine Falschinformationen dabei, keine Fake News.
Also Fake News, wie es heute so üblich ist, waren nicht dabei.
Na siehst du. Also schon mal
Ja, ja, also damit kann ich leben, ja.
Lieber Jochen, wir sind hier an einem für dich sehr bedeutenden Ort. Vor ziemlich genau 50 Jahren hast du hier im August 72 als Requisiteur angefangen. Als Rossinis Tancredi, Prinz Orlowski in Konzerten oder zuletzt als Nutrice in der Poppea warst du viele Jahre erfolgreich auf der Bühne. Du wirst Ende diesen Jahres hier in letztgenannter Partie deinen offiziellen Bühnenabschied feiern. Wir sind hier in der Deutschen Staatsoper unter den Linden in Berlin.
Kriege ich ja gleich Gänsehaut, wenn ich schon das Wort Deutsche Staatsoper höre. Das hat für mich so einen Klang, weil ich weiß, wie belastet mit großen Namen, belastet ist ja ein falsches Wort, wie
positiv belastet
mit großen Namen dieses einzigartige Institut ist.
Ja.
Seit Friedrich dem Großen.
Oh ja.
Ich lese gerade Jenny Lind Briefe, erster Band, und da schreibt sie, nachdem sie ihre Stimme verloren hat und dann wieder nach Paris ging zu Garcia oder so und mit ihm wirklich von null angefangen hat, wie sie denn zurück zur Bühne gefunden hat und Meyerbeer ihr die Chance geboten hat in diesem wunderbaren Haus, weil es war nicht so groß wie die anderen Opernhäuser und sie hat sich hier so glücklich gefühlt und so glücklich habe ich mich hier auch gefühlt, sei es hinter der Bühne, aber meine Sehnsucht war immer: Einmal möchte ich hier stehen. Hier hat Helge Rosswenge, Diana Lemnitz, Max Lorenz, Fritz Soth. Ich kann nicht mehr aufhören. Erich Witte und solche Leute. Erna Berger habe ich noch kennengelernt.
Du Glücklicher.
Die habe ich in Essen besucht. Aha. Mit der Vorsitzenden des Wagner-Verbandes Düsseldorf. Das war bei meinem ersten Cäsar, den ich in Düsseldorf gemacht habe, an der Deutschen Oper am Rhein. Und da waren wir nachmittags zum Kaffee bei Erna Berger.
Oh, wie süß.
Die war so reizend. Ich glaube, das war ein Jahr vor ihrem Tod.
Ja. Ach, beneidenswert.
Also weil ich bin ja mit der Stimme groß geworden. Meine erste Gesamtaufnahme, die ich als Schallplatte hatte, war Rigoletto.
Ach, die tolle mit Schlussnuss.
Mit Schlussnuss 1944 hier. Ja. Ich dachte immer, es ist aufgenommen im Haus des Rundfunk, war aber nicht. Es wurde auf der Hinterbühne aufgenommen.
Toll.
Mit Robert Heger und Erna Berger war todkrank. Die hatte irgendwie eine Gelbsucht und hatte aber, die haben das damals durchgezogen.
Ja.
Und das habe ich ihr auch erzählt und ich habe ihr auch eine Aufnahme mitgenommen, die sie nicht mehr hatte. Aha. Irgendwie war die Schallplatte kaputt, aber ich hatte ihr das überspielt und das war Toll.
Klasse.
Toll, toll, toll.
Also du bist auch so ein Mensch, auf die Bühne, auf die du gehst, du beschäftigst dich mit der Geschichte, du spürst so ein bisschen auch die Geister der Vergangenheit.
Ja, ja? Muss ich, sonst habe ich überhaupt, als ich in der Met war, also ich bin ja da tagelang durch dieses Museum und durch die Ahnengalerie und habe mir die Bilder und dachte, oh Gott, da hängt Lotte Lehmann, da hängt Emanuel Liszt, da hängt Lauritz Melchior, die Milde. Das finde ich eben so toll.
Klar, diese Wertschätzung.
Und
ja, ich denke auch immer, es steckt immer noch bestimmt so ein bisschen in den Steinen, oder? Irgendwie,
das ist so aufgesaugt. Das ist einfach, der Geist ist drin.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde es auch so wichtig, dass man das wertschätzt.
Ja, und es ist leider heute schon ein bisschen so, man weiß nicht so, wie das weiter sich entwickelt. Gut, das vertiefen wir jetzt nicht. Also ja, aber für mich ist das ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja. Und gerade hier dieses Haus, eben weil es dich von Anfang an, schon wo du gar nicht singenderweise hier was begleitet.
Als Oberschüler von Nauen, von der EOS in Nauen, war ich organisatorisch von der FDJ verantwortlich für die Theaterbesuche in der Hauptstadt der DDR. Ja. Und da habe ich natürlich immer Staatsoper. Toll. Und dann hatten wir Karten, die ganze Klasse, für Lohengrin. Es war 71.
Wer hat gesungen?
Martin Ritzmann, Ludmila Dvořáková,
toll.
Antonín Zvortsch, da war ein Gast aus Hamburg für den König Heinrich, der glaube ich hieß Wiemann.
Ja, kann sein.
Ja, und
also schon
und Celestina als Elsa.
Ach, wie süß.
So, und ich war, wie nennt man das, Wolke?
Wolke 7.
Wolke 7. Ja. Aber nach dem ersten Akt war die Hälfte meiner Klassenkameraden schon irgendwo hier in irgendeiner Kneipe am Bahnhof Friedrichstraße. Und ich war zum Schluss als Einzigster. Und das war der Abend, wo ich sagte, das will ich auch. Ich will rauskommen vor einem silbernen Schwan in so einem Kostüm und will diese Lieder, habe ich damals gesagt.
Ja,
blöd. Aber da war ich 16.
Ja, aber toll, was andere abschreckt, hat dich noch tiefer in den Bann gezogen.
Das habe ich nur einmal noch erlebt, dieses Gefühl, als ich in Moskau war und habe gesehen, das Leben für den Zaren.
Mhm. Da ging es dir ähnlich, ja?
Da ging es mir ähnlich, da war ich ja nur schon
ein gestandener Sänger.
Und was das für eine Wirkung plötzlich hat. Du gehst aus dem Theater raus, du gehst ja nicht, du denkst, du schwebst. Ja. Das ist mir nie wieder passiert. Heutzutage ärgere ich mich meistens nur. Ich würde die alle mit Berufsverbot belegen, aber das darf ich ja nicht. Nicht alle.
Aber es gibt sie leider, die Fälle, ja.
Ja.
Das heißt, du gehst
vermehrt.
Du gehst auch nach wie vor auch in Vorstellungen, in denen du nicht selber singst und hörst dir mal so ein bisschen an, was da links und rechts
selten,
auftritt.
Selten. Meistens gucke ich es im Fernsehen. Ja. Aber wenn zum Beispiel Sänger, die ich sehr mag, wie deine Gattin zum Beispiel, da gehe ich dann und höre mir Don Giovanni an. Ach, und höre mir dann das an und höre mir Ariadne und so.
Klasse.
Ich gehe nicht wegen den Stars, ich gehe wegen den Leuten.
Das ist ja sowieso so ein Thema, ne? Die Stars, also was einem aufoktroiert wird,
was die Presse
gut zu sein hat,
ja,
ne? Das ist ja immer
da
auch.
Bin ich manchmal ganz anderer Meinung.
Ja.
Aber so ist das Leben.
Aber so ist das.
So war es auch, glaube ich, immer, wa?
Das denke ich auch. Es gab immer die Leute, die investiert haben dafür, dass sie bekannt werden, und andere, die einfach mit Arbeit geglänzt haben, oder?
Ja. Manche haben ja nie Platten gemacht.
Eben.
Groß.
Ja. Auch heute gibt es noch, ich meine, eine Anja Hart, daraus wehrt sich dagegen, Platten zu machen, ne? Und hat trotzdem eine Karriere.
Kann ich verstehen. Das ist so furchtbar. Für mich war das.
Gerade du hast 50 Platten oder so.
Ja, also ich habe mir nie eine angehört. Das einzige Mal den Orpheus.
Ja.
Und ich musste es ja immer anhören, dann, wenn ich
ja freigeben,
die Freigabe. Das ist schon so eine Qual, das kann ich eigentlich nur unter Einnahme von einem Glas Wodka überhaupt überstehen.
Du hast aber viele Wodka getrunken.
Nee, so viel nicht, aber das ist wirklich, ich höre dann alle Fehler und sage dann mal, wir müssen das jetzt nochmal machen. Das kann ich doch eigentlich viel besser. Gut,
da so bist ist du wie das die Leben. Carlos,
ja. Das war bei Caruso ehrlicher, der hat sich vor einen Trichter gestellt und da konnte nicht geschnitten werden.
Ja, absolut.
Und das war perfekt.
Aus dem Grund liebe ich auch Live-Aufnahmen.
Ja. Na, ich liebe ja nur die Live-Aufnahmen.
Ja, ich auch. Mir das.
Und wenn da was falsch ist, ist mir auch egal.
Ist ja auch charmant. Also ich habe neulich wieder Elfriede Trötschel, irgendwie hat sie den Nussbaum gesungen. Fehler über Fehler, aber so charmant,
das macht ja
und
nicht
gut verkauft. Auch
Furtwängler, wenn der sich verspielt
am
Klavier, das ist auch schön.
Absolut,
Mann. Also mich stört es nicht.
Nee, überhaupt nicht. Viele deiner Partien sind Stammpartien geworden. Eine dürfte mit Sicherheit deine meistgesungste sein. Ich denke, es ist der Prinz Orlowski in der Fledermaus,
das
oder?
Das ist der Prinz Orlowski. Ich bin ja nur nicht so ein Mensch, der zählt.
Ja.
Aber es müssten...
Gefühlt ist das
gefühlte
schon, oder?
Etliche hundert sein.
Ja.
Also von Tokio bis New York, London...
Berlin
Oslo,
auf zwei Bühnen.
Berlin in dieser... Hier sogar an der Staatsoper, das war überhaupt mein allererstes, in dieser nicht sehr glücklichen Inszenierung von Horst Bonnet war das damals.
Ach, komische Oper kam danach erst, ja?
Ja, klar.
Ah,
da
stimmt,
waren die, doch so, doch so sauer, dass ich hier, da hat der Kupfer das doch verboten hier.
Also, ach so.
Da gab es auch immer Spannung, ja.
Da war zu Hause was los.
Da war zu Hause was los und da musste das widerwillig für mich das machen.
Ja,
widerwillig. Und da musste ich mir dann immer anhören auf den Proben. Sag mal, wie stehst du denn da? Lernt man das in der Met? Ja, solche Sachen.
Also mehrere hundert Male, aber trotzdem bis zum Schluss Spaß gemacht. Und
bis zum Schluss Spaß gemacht und bis ich dann gedacht habe, jetzt ist gut, jetzt ist eine Altersgrenze erreicht. Und dann kam das Angebot aus Japan mit Yukata Sado am Dirigentenpult nochmal eine Serie von, ich glaube, 11 oder 12 in Osaka. Da war ich der einzigste Deutsche oder Ausländer, wie man so schön sagt heutzutage, oder mit Migrationshintergrund.
Mit deutschem Migrationshintergrund
in einem Japan. 100% japanisch im Ensemble und es war wunderbar.
Ja, war gut.
Ich musste dann auch japanisch einige Sachen sprechen und auch singen, aber ich hatte einen, und jeder Sänger aus Deutschland, der in Japan gesungen hat, kennt die wunderbare Akiko. Akiko ist die Dolmetscherin für alle, die aus Deutschland kommen.
Aha.
Und Akiko war an meiner Seite und es war herrlich. Und da dachte ich, jetzt ist Schluss. Und wann muss man Schluss sein?
Das war ein schöner Abschied von der Rolle.
Das war genau vor 11 Jahren. Ich konnte mir danach wieder ein schönes neues Auto kaufen mit Stern und mit Klappverdeck. Und mehr wollte ich ja nicht.
Das ist schön.
Wunderbar.
Hat man eine schöne Erinnerung an
Hat
die
Hat man
Partie.
Eine schöne Erinnerung und war eine tolle Zeit. Und ja.
Klasse. Na, dann hören wir doch mal was von
tollen
Orlowski. Das berühmte Couplet.
Zum allerersten Mal, da kam ich zum Orlowski wie die Jungfrau zum Kinde. Wir hatten 1986, im vergangenen Jahrhundert, kam der Intendant der Volksoper Wien, Hofrat Professor Karl Dönch, in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik und hatte sich die Oper Giustino von Georg Friedrich Händel angesehen in der Inszenierung von Harry Kupfer. Und da Harry Kupfer da schon Bohem mit Riesenerfolg.
Stimmt, läuft dann, bis heute.
Ja,
wollte
der ein Experiment wagen und sagen, Mensch, den Kowalski und die Inszenierung, wir probieren es. Wir wussten nicht, wie das ausging. Giustino in Wien.
Ja.
Weil Händel ist da nicht so.
Und Giustino ist jetzt auch nicht
kannte
die erste
ja
Wahl
Mensch.
Der Händel-Opern.
Kannte ja keinen Mensch,
ja.
Was ja auch manchmal gut ist.
Absolut.
Und dann habe ich das da 86 gesungen und das ist eingeschlagen wie, ja, also da waren die alle platt, ich selbst am meisten platt. Und dann kam ein Intendantenwechsel und es sollte die neue Intendanten-Ära Eberhard Wächter an der Volksoper mit einer neuen Fledermaus eröffnet werden. Und da sagte Hofrat Dönch, und den Orlowski singst du mir. Ich sage, Herr Hofrat, sind Sie wahnsinnig? Ich als Berliner, hier in Wien, wo die Fassbinder, wo die größten Orlowski-Darsteller innen, wie man heute so schön sagt, das gemacht haben, rede nicht, du singst den. Du schaffst es. Na gut, also wir haben toller Regisseur. Und ich war mir, also die Nacht vorher war ein Albtraum. Ich konnte da überhaupt nicht schlafen. Gar nicht. Obwohl ich von allen Seiten nur Komplimente gehört habe. Also du musst wissen, du bist in Wien. Ja. Da darfst du auf die Komplimente nichts geben. Also die, ja, da war ich war immer sehr vorsichtig.
Aber man hat dir ja trotzdem versucht, den Teppich auszurollen.
So, und plötzlich erscheine ich auf der Bühne und spreche erst. Die kannten mich ja als Giustino.
Das ist mal gut,
Vorschusslorbeeren. Das konnte ich ja gut, Deutsch mit russischem Akzent, das haben wir in der Deutschen Demokratischen Republik sehr verinnerlicht. Und dann kam das Couplet und ich dachte, was ist denn das, hat jetzt Domingo gerade Celeste Aida gesungen? So ein Applaus.
Wahnsinn.
Das gab es da in dem Haus noch nie.
Genial.
Ja.
Das war der Einstand.
Das war der Einstand und das sprach sich natürlich dann bis nach Berlin rum. Und dann war ein Riesenartikel in allen Zeitungen. Na, und da waren sie ein bisschen sauer in Berlin, weil der Intendant damals, mein hochverehrter Professor Rackwitz, fragte mich, also Jochen, wollen Sie denn das wirklich machen?
Weil?
Ist doch eine Operette. Sie müssen doch Händel singen.
Ah, klar, die alte Musikschiene.
Ich bin überhaupt keine alte Musikschiene. Ja. Also ich singe nur das, wo ich meine, das ist ein Stück von mir. Und wenn wenigstens drei Takte von mir sind, mit dem ich mich so identifizieren kann, ist das meine Rolle. Dann erarbeite ich mir die restlichen Takte auch und den Text. Naja, also da haben sie mich gelassen. Außerdem hat die Künstleragentur wahnsinnig viel Geld einkassiert.
Mehr als du wahrscheinlich.
Mehr als ich, aber ich will nicht jammern jetzt, ist vorbei. Ja. Es war damals so, keiner hat gewusst, was 89 passiert und dass das kommt. Also ich habe es nicht gewusst. Ja. Und so ist der Orlowski ins Rollen gekommen. Und dann kam erst die Volksoper, dann kam die vom Ring, also der Staatsoper.
Da hast du es auch gemacht,
Und da habe ich es auch x-mal gemacht. Dann waren wir in Japan mit Volksoper und Staatsoper. Ja. Und da gibt es eine tolle Aufzeichnung.
Ja, davon. Die habe ich, ja.
Und fand ich ganz gut. Da durfte ich ja meine eigenen Kostüme anziehen.
Aha, mein Gott, wie früher. Also wie früher.
Wie damals, wie zu Jenny Linds Zeiten. Genau. Da dachte ich, bin jetzt die schwedische Nachtigall. Aber ich bin die Nachtigall aus Brandenburg.
Die preußische Nachtigall.
Die preußische Nachtigall. Und ja, so kam das. Und dann kamen immer mehr Angebote und dann hatte ich wieder so ein Konzert in Japan mit Aragall, Balzer, Gruberowa und ich, der kleine Jochen, dabei.
Wahrscheinlich nicht zu Unrecht dabei gewesen.
Ja, also das war so toll. Und ich saß da in meiner Garderobe und da hörte ich jetzt plötzlich, da waren die von der Met drin.
Aha.
Und das war mein Vorsingen.
Tatsache.
Und dann kam das Angebot über meine Agentin dahin. Die waren gerade auch, irgendwie waren Amerikaner in Tokio gerade, ich weiß das nicht.
Na, Zufälle gibt es nicht.
Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht.
Ja.
Und so hat
ja der Orlowski auch viele wichtige Türen geöffnet.
Ganz viele wichtige Türen. Ich wurde da manchmal von manchen Truppenteilen nicht mehr ernst genommen. Echt? René Jacobs und wie sie alle heißen. Aber das ist mir sowas von, ich sag's jetzt mal, am Arsch vorbeigegangen. Ja, also wirklich. Ich konnte mir eine Eigentumswohnung kaufen, konnte mir ein Auto mit Stern kaufen, konnte zurücklegen. Das ist alles mein Orlowski. Und was will man noch
dafür
mehr?
Dafür muss man sich nicht schämen.
Nee. Und das ist schwer zu singen.
Absolut.
Und als ich gemerkt habe, jetzt fallen mir einige Sachen schwer, dann sagt man sich, Jochen, das reicht jetzt. da musste ich dann immer an Lotte Lehmann denken, die man in einem Interview gesagt hat, wissen Sie, wenn ich anfangen muss zu transponieren und dann
Ist vielleicht besser, ja.
Ist besser.
Ja, ja.
Und jetzt kommt eine neue Generation, die macht das auf ihre Art.
Aber die Courage muss man auch haben, zu sagen, okay, ich bin nicht mehr fähig, das so zu machen, wie ich es mal gekonnt habe.
Wie ich das auch vor allen Dingen vor mir selbst, ich bin ja mein schärfster Kritiker. Und wenn mir das denn nicht mehr gefällt, dann mache ich es lieber nicht. Und ich habe immer einen ganzen Glasschrank voll Sängerbiografien. Und ich lese ja immer erst das Ende.
Echt?
Ja. Das ist so langweilig, von den Erfolgen zu lesen.
Ja, ja.
Da kommt der Tag, wo es nicht mehr so geht, wie es ging. Und wo plötzlich keiner mehr anruft oder damals, wo keine Angebote mehr kommen. Da wusste ich, das passiert jedem. Und wo sie denn hinter der Bühne machen und so. Passiert jedem.
Hast du persönlich Angst vor dieser Zeit?
Na, ich bin ja da mittendrin.
Bist du? Du bist doch so aktiv.
Naja, aber ich beschäftige mich doch schon mit dem Abschied nehmen.
Ja.
Von der Bühne. Es ist doch Zeit.
Aber wie geht's dir dabei? Also ist das auch...
Wermut.
Ja?
Ja, ohne Wermut,
und ohne Wehmut.
Also wirklich, weil ich so viel schöne andere Sachen machen kann. Und
ich glaube, das ist so wichtig, oder? Dass man auch diesen Plan B immer nebenbei hat. Was macht mir noch Spaß im Leben?
Ja.
Was erfüllt mich noch außer die Bühne?
Ja, also ich bin da nicht so, dass ich jetzt sterben möchte auf der Bühne. Ja. Zu diesem
Stehen Gehör. Auch vor.
Das ist eine Zumutung für die anderen. Fürs Publikum, die kriegen ihr Geld nicht zurück, weil die Hälfte Vorstellung ist denn gelaufen. Ich finde das einfach eine Unverschämtheit.
Ich finde es auch
Man
nicht
stirbt zu Hause im Bett im Kreise seiner Lieben.
Ja.
Und dann ist gut.
Klingt
so
ideal.
Ist der Lauf der Welt, mein Gott.
Ja, absolut, absolut. Okay, gehen wir aber mal weg vom Ende.
Ja.
Das ist ja auch noch eine Weile hin. Gehen wir mal an den.
Schneller als man denkt.
Das kann gut sein. Das kann gut sein. Hoffen wir aber nicht. Gehen wir aber mal an den Anfang und an was ganz Grundsätzliches.
Mhm.
Jochen, du bist ein sogenannter Altus. Ich behaupte mal, mein geschätztes Publikum weiß, was ein Altus ist, beziehungsweise ein Countertenor.
Ich erkläre das seit 40 Jahren
und
das ist sinnlos.
Aber sparen wir uns an der Stelle, weil ich denke, das kann man googeln. Aber was mich mal genau interessiert, was macht dich persönlich zum Altus und nicht zum Countertenor? Also was ist da für dich der Unterschied?
Wahrscheinlich die Gesangsart. Dass ich doch anders singe als die typischen Countertenöre mit vollem Einsatz. Ich habe mich immer orientiert an die großen Gesangsstars, an Margarete Klose. Darf man ja gar nicht sagen, das war so immer mein Vorbild.
Ich bewundere das, diese Art Gesang.
Und diese Art zu singen. Und
mit dem Körper.
Gilt ja mit Körper und mit Atem und das ist die alte Schule von Garcia und Franziska Martinsen Lohmann und das ist meine
Schule. Die Lehrerin
Schule.
Deiner Lehrerin?
Ja, die Lehrerin meiner zweiten Lehrerin oder Tiana Lemnitz.
Ja.
Dieser Kopfklang, dieses Schwebende.
Aber trotzdem immer geerdet, ne?
Immer
geerdet. Nie gesäuselt oder. Nee,
und das finde ich so toll, aber wahrscheinlich da kann man alte Musik nicht so singen. Aber wenn ich mir jetzt die Besetzung angucke, Julius Caesar, hier deutsche Staatsoper unter den Linden 1935 oder 36 zum Händeljahr, da sang Rudolf Bockelmann, der Wotan sang den Caesar.
Irre, oder?
Margarete Klose, gut.
Adam hat Caesar hier gesungen.
Na, das war ja für mich das Allergrößte.
Ja.
Ich saß da drin, x-mal in der ersten Reihe als
Toll.
Student. Und da war ich noch nicht mal Student.
Ja.
Dachte ich, Mensch, wenn Theo mit dem roten Mantel auf dem Streitwagen. Oh, und dann Celestina als Kleopatra.
Also würde man heute nie besetzen damit, ne?
Nie.
Leider.
Da kriegst du ja eins auf den Deckel. Ja,
absolut, absolut.
Weil es angeblich nicht mehr authentisch genug ist.
Genau.
Ich finde die Persönlichkeit, wir machen, die spielen noch Theater. Wenn ich da so einen halben Hahn höre als Caesar,
richtig.
Das macht mich krank. Das macht mich richtig gehend krank.
Verstehe ich, ja, komplett.
Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, sonst musst du das sowieso wegschneiden.
Dann
ich bin also sehr altmodisch, muss ich wirklich sagen.
Finde ich
also,
gut. Finde ich
ja, gut. Das ist. Aber ich bin so groß geworden und ich habe auch Günter Leib als Poros.
Mhm.
Mann, Gott.
Ja.
Das war toll.
Ja. Aber es ist was anderes als heute, ja. Und ich denke auch, ich meine, klar, es muss sich alles weiterentwickeln und die Suche nach Authentizität, bla bla bla. Aber was irgendwie war, gerade gesangstechnisch eben hier vor 50, 80 Jahren, das ist schon nicht verkehrt, wenn man mal weiß, wie die Leute gesungen haben. Ne?
Total anders. Manche waren auch so ihrer Zeit verhaftet, da muss man heute skeptisch sein, ob man das noch so machen könnte. Aber die Großen waren, ich sag's jetzt mal, immer modern.
Ja.
Caruso war immer modern.
Absolut.
Die waren alle immer
zeitlos.
Zeitlos.
Ne?
Ja. Also das hat nach wie vor Bestand.
Ja.
Eher haben einigen Sänger von heute in ein paar Jahren keinen Bestand mehr.
Da bin ich mal gespannt. Oder gut, wie das wird man dann nicht mehr ja miterleben.
Nicht erleben. Ja? Schade, aber, ich möchte ja in 200 Jahren noch mal wach werden. Vielleicht komme ich ja dann noch mal als Wiedergeburt.
Als Schmetterling.
Als Schmetterling. Yeah. Und dann werde ich mich auf den Bühnenrand setzen und zuhören. Will sagen, also nee, Kinder, das war vor 200 Jahren doch besser.
Genau, oder flatterst bei Dussmann vorbei und schaust, ja, wer so im Regal steht.
Ja. Ja, wer weiß, ob es denn Dussmann noch gibt.
Ja.
Ach.
Aber dass du letztlich dieser Altos- bzw. Countertenor geworden bist, das war ja fast eine Zufallsentdeckung.
Es war eine Zufallsentdeckung.
Ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen, zu deiner Zeit, in deiner Ausbildung, dieses Modell eines Countertenors, dieses Vorbild, das war einfach nicht da, ne?
Nee, das war nicht da und es ist eigentlich nur durch einen Zufall rausgekommen, weil ich immer diese Stimme hatte. Also ich habe ja noch als 15-, 16-Jähriger im Krippenspiel bei uns in der Kirche den Josef gegeben in Altstimme. Und das blieb erhalten. Und ich wollte ja Sänger werden. Und meine ersten Opernvorstellungen, die ich überhaupt gesehen habe, war Freischütz im Stadttheater Brandenburg.
Ach Gott, toll.
Und Rigoletto im Stadttheater Brandenburg als Gast Kammersänger Gerd Hösel von der Staatsoper Dresden. Das war richtig toll.
Ja.
Und ich sehe das heute noch vor mir. Und das war, ich glaube, Heidrun Halks
wie
aus
alt
Leipzig.
Hast du?
Das war noch vor meiner Opern, da war ich schon auf der EOS in Nauen. Da war ich so 16.
Aha, Jugendlicher, 40.
Ja. Und da bin ich immer mit dem Motorrad hingefahren und da dachte ich, das ist schön, aber die Bühne, das braucht alles mehr Raum. Ist alles zu klein. Und dann war ich im Hans-Otto-Theater, da habe ich zum ersten Mal Jennifer gesehen mit Gisela Pohl.
Oh.
Das hat mich so umgehauen und da dachte ich, jetzt ist die Zeit, jetzt musst du nach Berlin und dir mal an der Staatsoper.
Ja.
Und dann kam ich ja zur Oberschule nach Nauen und da kam dieses Theateranrecht.
Und da dieser besagte Lohengrin und...
Lohengrin und alles Mögliche haben wir da. Wir sind an der komischen Oper Hoffmanns Erzählung mit Hans Nocker und Melita Mousseli.
Ach toll.
Und ich werde auch nie vergessen, im Berliner Ensemble Drei-Groschen-Oper.
Irre, also da hast du ja wirklich...
Der Drachen.
Berlin at its best erlebt.
Das war Ost-Berlin at its best. Ich habe ja nichts vermisst.
Ja.
Wir wussten ja auch ja nicht, damals noch nicht so richtig, was da überhaupt dahinter ist. Ja, das hat man dann in der Abendschau gesehen.
Ja.
Da hat mich dann auch die deutsche Oper interessiert.
Ja, klar.
Die tollen Leute. Und aber für mich ist weltweit immer die deutsche Staatsoper Berlin unter den Linden das Haus Nummer 1.
Das sagst du als langjähriges, eigentlich offiziell immer noch bestehendes Ensemblemitglied der komischen Oper.
Nee, bin ich
nicht mehr.
Nee.
Weil vor ein paar Jahren, wo ich da im Opernstudio war, standst du immer noch hinten mit drin im Ensemble.
Aber ich durfte ja da nicht mehr auftreten. Das hat ja Herr Mucki verboten.
Echt, war so?
Ja.
Also ich habe mich das immer gefragt, warum das dann so abrupt das Ende nahm.
Herr Mucki wollte das, weil ich ziemlich frech mal war zu ihm.
Gott.
Weil ich ihm geschrieben habe auf einem Fax, wie lange willst du so weitermachen und unser Haus ruinieren?
Tatsache.
Dummerweise in einem Anflug von nicht überlegtem und ich hätte erst eine Nacht drüber schlafen müssen, am nächsten Tag hätte ich anders reagiert, aber ich konnte nicht anders.
Ja,
und dann war aus.
Schade.
Nö, das ist alles so richtig, wie es gekommen ist.
Ja, muss man wahrscheinlich.
Aber jeder
so
kriegt
sagen,
seine Strafe, auch der.
Ach ja, schwieriges Thema, ne?
Ja, aber es
gerade ist, wenn man so ein liebgewonnenes Haus hat, was man mit aufgebaut hat, auch den Ruf mit aufgebaut hat. Ich kann mir vorstellen,
die
dass man da...
Jetzt ja, und als ich gehört habe, sie hängen meine Bilder ab, dachte ich, jetzt ist es aus.
Okay.
Oder für mich ist das ein abgeschlossenes Kapitel, das war eine schöne Zeit.
Ja.
Kupfer war da und wie sie alle hießen, tolle Kollegen hatte ich da. Aber jetzt ist, das war, ich glaube... 2007 durfte ich da das letzte Mal als Orlowski auftreten.
Aha.
Und seit dem Tag habe ich dieses Haus nie wieder betreten.
Nie wieder, nicht als Besucher.
Nee, überhaupt nicht. Ich will das einfach auch nicht.
Und das ist okay.
Das ist ein abgeschlossenes Kapitel.
Ja, gut.
Dann ist ich es leide so. Dadurch mal, ich sagte es jetzt nicht.
Na, du hast ja Gott sei Dank genug anderes, auf das du nach wie vor dich beziehen kannst. Ne? Es ist ja nicht, du bist ja nicht abhängig davon. Nee. Ja. Aber es ist, trotzdem kann man sagen,
das, was schade. Und was da jetzt ist, da habe ich sowieso keine Beziehung dazu. Hm. Also das ist jetzt wieder eine andere Zeit und gut. Dann ich kommt wieder eine andere Zeit. Dann sollte ich mal, dann kam ein Anruf von Koski, da war irgendein Jubiläum und da sollte ich ein Tonband besprechen. Ja, guten Tag, mein Name ist Jochen Kowalski, ich habe hier mal gesungen und so was. Das haben, was? Manche Kollegen haben das von mir gemacht. Aha. Also das fand ich so peinlich.
Absurd, ja.
Die sind, naja, das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Wie sagt der alte Briest in Effi Briest, das ist ein weites Feld. Damit belassen wir es.
Damit belassen wir es. Dass du überhaupt Sänger geworden bist, ich meine, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Genauso gut könntest du heute Schnitzel und Bockwurst verkaufen in einer Familienfleischerei namens Kowalski im Havelland.
Ja, die gibt es leider nur auch nicht mehr. Mein Bruder auch hat mehr. Auch dicht gemacht, weil er Rentner, ja, und die Kinder wollten das nicht weiterführen. Ja. Und ja, ich hätte das machen können, aber meiner Liebe gehörte immer dem Gesang. Schon als Kind saß ich davor, wenn. Ich sage jetzt was ganz Schlimmes, alle werden sie jetzt wieder die Nase rümpfen. Wenn ich als Kind sonnabends nachmittags den blauen Bock sehen konnte.
Süß.
Und dann waren da Gottlob Frick, Kurt Böhm, Anneliese Rothenberger, Rudolf Schock und. Und dann kam Anneliese Rothenberger lädt ein.
Ja.
Da waren sie alle da. Und ich saß davor und ich hatte das große Glück, sie kennenlernen zu dürfen in München bei einer Gala.
Toll.
Und da habe ich ihr das gesagt, Frau Rothenberg, Sie sind eigentlich mitschuld, dass ich heute hier stehe. Das war kurz vor meiner ersten Amerika-Fahrt an die Met. Und da haben wir, da haben wir uns immer geschrieben. Na, und dann ist sie auch verstorben.
Ja, ja.
Ich mochte die sehr. Die wurde ja
tolle
auch
mit
Häme überzogen. Dennoch.
Wieso?
Wegen der Sendung, weil sie mit Betonfrisur und was
Gott,
alles
war die Zeit,
und mit dem kleinen Hohn, der immer dann.
Aber es war eine ernstzunehmende Künstlerin.
Die Kritiker sind furchtbar. Es gibt Ausnahmen.
Ja.
Es gibt Ausnahmen.
Also das war für dich dann irgendwie bei Zeiten, hast du gemerkt, diese Welt, die du da im Fernsehen siehst, das macht was mit dir.
Ja.
Da musst du hin.
Da musste ich hin und dann haben mir meine Eltern so ein altes Grammophon geschenkt mit ganz vielen Platten. Schellackplatten, weil ich sowas immer haben wollte. Da war ich 13 oder 14, zum 14. Geburtstag.
Aha.
Ja. Und da war das auch wieder ein Erlebnis. Richard Tauber singt Tom der Reimer. Mhm. Auf der anderen Seite war oder ist Die Uhr, beides von Karl Löwe. Ich glaube, das habe ich am Tag manchmal 50 Mal gehört, bis man nichts mehr gehört hat von den Schellackplatten.
Bis die Platte so runter war. Was
Und dann habe ich von den ganzen Leuten in den Dörfern ringsrum, das hat sich dann auch rumgesprochen, der Sohn von Fleischermeister, ja, Kowalski sammelt Schellackplatten. Aha. Da haben die ihre Dachböden abgeräumt. Ach, dann hat die Caruso, dann habe ich Claire Dux, den Namen, ja, die kennt heute, ja, keiner mehr. Leider habe ich mit der Tosca mitgesungen. Ach, dann habe ich mit Michael Bohnen, der nach wie vor für mich, ja, ein Idol ist. Rigoletto, ja. Rigoletto. Ja. Und auf der anderen Seite war das Credo des Iago aus Otello und dann sein Lachen. Die Leute haben mich geprägt und es nicht mehr aus mir rauszukriegen.
Ja, gut so. Gut,
na, weiß so. Ich nicht, aber ich bin da so, ich bin dann immer, wenn ich das denn heute von manchen höre, denke ich immer, da fehlt was.
Also Bohnen ist für mich auch,
also da Michael Bohnen, da bist du ja wirklich manchmal gefährlich, weil er sehr frei,
ja,
mit weiß. Dem Notentext, aber das hat Schajapin auch gemacht, das war damals so. Die wollten eben auch tolle Schauspieler sein.
Du hörst durch die Platte genau, was ich der auf der Bühne Figur. Macht.
Ich sehe die Figur, ich sehe sein Kostüm, ja, ich sehe bei, wenn ich Schajapin höre mit Boris Godunow, ja, ich sehe ihn agieren, ich sehe sein Kostüm, ja, ich sehe seine Maske, so ist das bei Michael so Bohnen. Ja. So ist es bei Helge Rosswenge, wenn ich den Herzog nur höre, sehe ich ihn, ja, kenne ich auch die Bilder von ihm und ja.
Also wenn Bohnen diese Serenade singt vom Mephisto, schein zu schlafen, holdes Liebchen, ich krieg Gänsehaut, das habe ich nie bekommen.
Und ich habe auch das nie wieder so gut gehört, das Duett Kezal Hans verkaufte Wort mit Josef,
ja,
Schmidt.
Ja, absolut.
Da können die alle anderen, also da ist ein Humor. Ja. Es muss so gut gewesen sein, wie, das habe ich von meinem alten Kapellmeister Karl Fritz Vogtmann, der über 90 ist und mit dem ich immer noch zusammenarbeite, der erzählte mir einer komischen Oper, verkaufte Braut, Anni Schlemm, Rudolf Schock, Heinrich Pflanzl. Und wenn dieses Duett kam, und mein Söhnchen, aber muss was im Zuschauerraum losgegangen sein. Ja. Die mussten nicht manchmal zwei, manchmal dreimal singen und das hat Felsenstein natürlich nie gutiert. Also der wollte das nicht.
Unterbrechung der Dramatik.
Das ist für mich Musiktheater.
Ja, absolut.
Und das wollte ich immer machen.
Absolut. Und wie war das für dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde?
Ich meine, die haben das Gefühl.
War okay, ja.
Außerdem hat Jochen sowieso einen Knall.
Das passt dann
ab zum meiner Theater. Klasse gesagt. Aber dann haben sie mir auch von Oma die alten Platten mitgebracht.
Ach, das ist schön.
Ja.
Also trotzdem
manche habe ich heute noch.
Klasse.
Ja.
Ja. Also dieser Exotenstempel hat dir dann irgendwie...
Ach, Exotenstempel, wenn ich die heute manchmal treffe, sind ja nur alles Omas und Opas, die sagen dann immer, wir wussten das mit dir, wir wussten, ja, das. Ich sage, und warum habt ihr mich nicht ernst genommen?
Späte Rechtfertigung.
Nee, das ist alles mit Humor.
Aber wie kam es dann zum ersten Gesangsunterricht? Was ist da deine Erinnerung? Wie ging es dann wirklich los, wo du gemerkt,
ja,
hast,
also jetzt wollte, muss ich was machen? Also ich bin ja nur geprägt auch von diesen montagsabends Sängerfilmen mit Jan Kipur und wie sie alle hießen, im DDR-Fernsehen.
Sauber der Bohème.
Und die haben sich ja immer nur hingestellt und haben gesungen. Und das dachte ich, kann ich auch. Und ich habe ja immer mit den Schellackplatten mitgesungen im Schlachthaus bei uns.
Wo die Akustik
immer mit allen mitgesungen. Wenn ich dann heiser war, dann habe ich die tiefen Sachen gesungen. So. Und dann habe ich Abitur gemacht. Und dann sollte ich eigentlich zur Nationalen Volksarmee. Und nach der Nationalen Volksarmee hatte ich einen Studienplatz. Den haben mir die von der EOS in Nauen sehr empfohlen für Binnenhandel in Leipzig. Jetzt Jochen Kowalski und Binnenhandel, da wäre die DDR schon 20 Jahre eher. Gut. Also, ich musste ja irgendwie die Sommerzeit überbrücken. Und dann sollte es dann zur Armee gehen und da hatte ich aber eine Gehirnhautentzündung und wurde ausgemustert. Nun stand ich da. Aha. Diese 2 Jahre bis zum Studium. Ich dachte ja immer noch, ich gehe nach Leipzig. Obwohl innerlich schon entschieden war, niemals machst du Binnenhandel. Ja. Aber offiziell war das immer noch so. Inzwischen hatte ich mich auch schon beim deutschen Fernsehen, beim Fernsehen der DDR für Opernregie beworben. Ein Kursus, alles mit dem. Naja. Und dann bin ich ja immer in die Staatsoper gefahren und dann bin ich in der Pause immer hier ums Haus gelaufen. So 71, 72 war das und da stand hinten so eine Tafel, wir stellen ein. Bühnenarbeiter, Requisiteure und, denke ich, jetzt ist ja ganz egal, ich muss ja ein bisschen Geld verdienen, ja. Willst ja meinen Eltern nicht auf die Tasche leeren, kannst ja auch mal alleine, so. Dann bin ich eines Tages hier hingegangen und da war gerade, es war im Sommer 72, da war gerade Wiederaufnahmeprobe Ring des Nibelungen mit Erich Witte. Der war der Regisseur. Und da habe ich mich beim Requisitenmeister, Herrn Bethke, angemeldet. Und der hat gesagt, kannst ja gleich morgen anfangen.
Toll.
Na, ich sage, morgen kann ich nicht, aber ab Montag. Ich hatte dann auch eine Wohnung. Mein Bruder war irgendwie im Ausland und der hatte hier seine Wohnung. Aha. Da durfte ich dann hier bleiben. Der war ja Auslandskorrespondent bei ADN. Die stand leer. Also wichtig ist ja in Berlin so eine Bleibe. Ne?
Nach wie vor.
Naja, und so kam das. Und da kam ich in diese Welt, die ich dachte, aus den Uferfilmen, braucht das nicht zu lernen. Jetzt saß ich da an der Seite bei den Proben und habe gemerkt, mein Gott, das ist ja Schwerstarbeit, was die da machen.
Aber du standst plötzlich neben den Leuten, die ich stand du bewundert
plötzlich
hast,
ja? Neben den Leuten, die ich bewundert habe. Und es hat sich zu einigen eine richtig tolle Freundschaft entwickelt. Zum Beispiel Annelies Burmeister.
Oh ja, die große Mezzosopranistin. Die Altistin, ja. Erzähl mal, was waren da so besondere Begegnungen? Ich meine, du warst ja wirklich eigentlich immer dabei an der Seite.
Also die haben das denn schon gesehen.
Ja.
Die anderen Kollegen saßen in einer Requisite oder in einer Kantine und ich hörte zu.
Ja.
Und war immer da, wenn die was brauchten. Wenn die das Horn brauchten für Walküre, Gisela Schröter und so. Schläfst du, Gast? Weißt du? Und
stand Jochen da und hat es gereicht.
Ich hab das gemacht. Also, weil das war für mich viel spannender, als in der Kantine zu sitzen und Bier zu trinken.
Ja.
Na, und so kam das Schlag auf Schlag und ich wollte dann unbedingt auch singen. Und da sagt meine Kollegen von der Requisite, mein Gott, dann sing doch mal vor, studier doch mal was ein und dann gehst du zur Hans-Eisler-Schule.
Aber du hast vorm Studium quasi nie richtig Unterricht gehabt? Also erst zum Studium dann, oder?
Ja, nie.
Wahnsinn.
Na, ich habe nur mit Platten mitgesungen.
Ja.
Mit Franz Völker hatte ich denn Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte? Ich dachte, ich bin Tenor,
richtig. Ja.
Und das habe ich immer jeden Tag und immer, nicht mal mit Noten, einfach nur mitgesungen vom Hören.
Also konntest auch keine Noten
ich
wirklich lesen?
Ich konnte auch keine
oder?
Noten. Musste ich alles schwer lernen im Studium.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich angemeldet und da habe ich eben auch gesungen, Atmest du nicht mit Herbert Kaliga hat mich begleitet.
Aha.
Und der hat dann gesagt, fangen Sie einfach irgendwo an. Und da mussten wir ja so ein kommunistisches Lied singen, Vorwärts und nicht vergessen.
Aha.
Und Leise zieht durch mein Gemüt. Das Mendelssohn, ne?
Oh, ja, bin überfragt.
Ja, da musste man ja ein Kunstlied und abgelehnt.
Tatsache.
Dachte ich, naja, gut, jeder wird mal abgelehnt.
Ja,
nochmal
ja.
Abgelehnt. Und dann haben meine Kollegen gesagt, Mensch, in der Lüchner Straße gibt es eine Volksmusikschule. Sagte ich, ja, gibst du? Ja, geh doch mal dahin, du musst ja nicht gleich zu Hans Eisler.
Ja.
Geh doch mal erstmal dahin. Und dann bin ich da hingegangen und da war eine Frau Fritsche. Und der habe ich was vor. Da kam ich oben mit den Walküren-Noten unterm Arm. Und da sagt sie, da kannst du nicht, der Mond ist aufgegangen. Sag, schwer. Schwer. Na, wir haben der Mond ist aufgegangen gesungen. Und dann hat die mich unterrichtet. Und die hat gesagt, Mensch, du hast ja Stimme. Und dann bereiten wir uns nochmal für eine Aufnahmeprüfung vor. Mit Bastien und Bastien.
Bastien und Bastien.
Oder so.
Ja.
Und das hat die alles mit mir einstudiert und dann haben die mich genommen.
Aha.
Und dann kam ich zu Kammersinger Heinz Reh.
Ach was.
Ein Bass.
Ja, auch von der Deutschen Staatsoper.
Von der Deutschen Staatsoper. Und der hat versucht, aus mir einen Tenor zu machen.
Aha.
Was nicht so ganz klappte.
Aber das lag am Unterricht oder war einfach wirklich, hast du gemerkt, die Stimme will da nicht hin?
Die Stimme wollte da nicht hin. Mein Ideal war immer Fritz Wunderlich.
Mhm.
Ich habe dann immer mit Fritz und hatte ich dann schon so ein Aufnahmegerät,
aha,
also ein RFT.
Aha.
Und dann habe ich das immer gehört und die Diskrepanz war mir viel zu groß.
Aber immerhin ist es dir selber aufgefallen.
Ja.
Es gibt ja Leute, die sind da dann wirklich taub. Ne?
Na, und da war ich zum ersten Bühnennachweis nach 4 oder 5 Jahren und habe mich wirklich durch dieses Studium gequält. Ich war nie,
aha,
also als Tenor, ja.
Ja, ja.
Und dann hat Reh auch mal gesagt, na, ich finde besser, sie hören auf und so. Okay. Das ist auch sehr aufbauend gewesen,
ja, für klar. mich.
Und dann bin ich da hingefahren nach Weimar und da haben sie mich bewilligt, dass ich noch ein Jahr dazu kriege, ja. Und in diesem Jahr passierte das mit dem Countertenor. Eine Kommilitonin von mir, die später im Chor der Komischen Oper war, die Orpheus-Arie für irgendeine Prüfung singen musste. Ach, ich habe sie verloren, damals alles in Deutsch. Und ich war nach ihr dran. Und sie schaffte die beiden hohen Fs. Die hat diese zweite Fassung, Berlioz-Fassung, mit den hohen Fs gesungen. Da sag ich, na, was ist denn nun daran schwer? Und hab mich hinter die gestellt und hab das für die gesungen. Und da sagte die Gisela Franke, hieß die Pianistin, die gerade da begleitet hat mit der Orpheus-Arie, die guckte so rum, mein Gott, was war denn das? Die kriegte Gänsehaut und sagt, mein Gott, du bist ja Countertenor. Und da hörte ich diesen Begriff zum ersten Mal. Aha. Und da, von nun an ging's bergab. Von nun an ging's bergab, aber wirklich. Da hat die mir den Floh ins Ohr gesetzt. Du musst das machen.
Ja.
Naja, und dann habe ich mich erstmal erkundigt. Es gab ja kaum Platten in der DDR. Irgendeine Purcell-Ode, da sang Countertenor Paul Eswood oder James Bowman, ich weiß, die hatte ich, habe ich aber nie gehört, weil mich diese Musik nicht so interessiert.
Sprach der Countertenor.
So, und dann bin ich in die Staatsbibliothek gegangen, da lagen die ganzen Platten alle aus dem Westen, die Händel-Opern.
Die waren da zugänglich,
ja? Die durfte man da hören.
Ah, interessant.
Und dann hatte ich ja eine nette Dame da, die hat mir das heimlich meine Arien mitgeschnitten, hatte ich zu Hause.
Auf Tonband, ja.
Auf so Kassette. Und so nahm das Unheil seinen Lauf, da habe ich mich damit befasst. Und eines Tages an der Komischen Oper, da war ich dann schon einer der Lehrbuben in Harrys Meistersinger.
Das war dein Bühnendebüt, ne?
Tenor.
Ja, Wagner.
Wagner, das war der erste Schritt auf dem Weg zu Richard Wagner. Und dann habe ich das also für mich einstudiert. Natürlich, was kannte ich von Händel? Das Largo aus Xerxes. Ja. Und weil ich Theo Adam als Cäsar gehört habe, eine Arie aus Cäsar. Ja. Lage einstudiert oder gelernt.
Und mit wem? Wer hat dir da geholfen?
An der Deutschen Staatsoper der wunderbare Korrepetitor Werner Schiegel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es den
noch gibt. Ist mir ein Begriff, ja.
Ja, und der hat mich sehr bestärkt. Und mit dem habe ich das einstudiert.
Der hat dich da ernst genommen, ja?
Sehr ernst genommen, wirklich. Und der hat dann auch das mit Reh besprochen und. Dass Reh das auch wusste. Naja, und dann dachte ich, jetzt die Kupfer einer komischen Oper, ich springe jetzt wieder, Meistersingerzeit. Die Kupfern war für die, also Frau Kupfer,
Marianne
Fischer-Kupfer, die war verantwortlich für die stimmliche Betreuung der Studenten, der Lehrbuben in Meistersinger. Mhm. Und darunter fiel auch ich. Und ich fiel Harry Kupfer auf wegen meiner Präsenz. Mhm. Ich bin da über die Bühne gesprungen, das war zum ersten Mal, da habe ich mich zum ersten Mal glücklich gefühlt. Da wusste ich, warum ich das überhaupt mache, Studium. Ja, ja, an der Hochschule war das grauenhaft.
Ja, Hochschule und Bühne haben meistens wenig
nichts
miteinander
damit
zu tun. Ne?
So, naja, und dann dachte ich, darf ich Ihnen mal was vorsingen? Und dann legte ich da hin, dieses Heft mit Altarien. Sagt sie, wieso denn Altarien? Nachdem wir hatten denn schon Nemorino gearbeitet und so was.
Ja, ja, ja.
Una furtiva lagrima.
Klar.
Na, und dann sang ich Omar mai fu, da knallt die den Deckel vom Klavier in der komischen Oper runter. Ich muss sofort Harry holen.
Ach was, okay.
Der war schräg rüber. Harry, kommst du mal, du musst das jetzt mal hören.
Genial.
Und dann musste ich das nochmal singen und dann noch eine andere Arie. Darüber wird nicht gesprochen. Das behalten wir jetzt nur für uns. Und dann hat die mit mir heimlich das gemacht, gesungen, studiert.
Das heißt, offiziell warst du immer noch Tenor?
Immer noch
Tenor. Hast deine Sachen da gemacht?
Ja.
Und im stillen Kämmerlein?
Ja, habe ich mit der Kupfern schon hinterrücks
die Weltkarriere vorbereitet.
Weiß ich nicht. Ich habe ja nicht an Weltkarriere gedacht. Naja, und das war ja auch ganz nett mit Frau Kupfer. Aber dann denke ich, jetzt musst du doch mal jemand fragen, der in der Welt draußen ist und der Ahnung hat.
Ja.
Richtig Ahnung.
Ja.
Nicht hier nur komische Oper klein, klein.
Ja.
Ist so.
Ja, klar.
Die kleine DDR, die größte DDR, die es je gab. Und dann denke ich jetzt, naja, du kennst ja Theo Adam und du kennst seinen Maskenbildner Rudi Engelbrecht und frag doch mal über Rudi, ob Theo mal Zeit hätte, eine halbe Stunde. Ich möchte ihm mal was vorsingen.
Ach Gott.
Und da sind wir in Zimmer 14 gewesen. Einsingezimmer gibt es ja auch nicht mehr.
Ja, ist ja alles verbaut.
Schrecklich. Grauenhaft. Gut, und dann sitzt Theo sich so ans Klavier und dann sagt er, was willst du mir denn jetzt singen? Und dann lege ich die Cäsar-Arie vor, guck nach hinten, hast du noch was? Ja, Ombra mai fu, nichts gesagt. Was, kannst du mir jetzt noch ein Stück Tenor vorsingen, sagt der Theo Adam. Ich sage, ja, dies Bildnis ist bezaubernd schön. Ich kam gerade nur, da hat er schon gesagt, lass sein. Mit dem anderen machst du Weltkarriere, Tenor, lass sein.
Mega, ja.
Theo.
Toll.
Das war der Ausschlag.
Also der hat dir quasi den Ritterschlag gegeben,
die Bestätigung erstmal.
Ja.
Bleib da dran, kann ich dir nur raten. Und inzwischen kam ein Brief vom Landestheater Halle, was konnte ich mir überhaupt nicht denken, an meine Berliner Adresse, und da stand drin, wir haben von der und der Person gehört, dass sie sich auf das Fach des Countertenors spezialisieren wollen.
Klar.
Ich wusste, was soll denn das jetzt, wo kommt denn der Brief her, woher wissen die das denn in Halle von Kluttig, das war damals der GMD.
Ja.
Und das hat mir nachher eine Regieassistentin der komischen Oper, die bei Meistersinger hospitiert hat, die war über dem Theaterverband aus Frankreich hier in der DDR und durfte bei Harry hospitieren für Meistersinger. Und die hat es im Theaterverband erzählt, dass da ein junger Tenor ist, der sich auf dieses Fach spezialisieren wollte. Ja. Weil, wenn Jochen nach der Probe mit den anderen in der Kantine saß und einen getrunken hat, dann hat er mal so einen hohen Ton gucken lassen. Aus Spaß.
Ja, ja.
So, und das hat die gehört. Und so kam denn diese ominöse Einladung zum Vorsingen. Hab da noch nie in meinem Leben vorher so. Und dann hat die Kupfern das mit mir studiert. Nochmal, da bin ich zum Vorsingen gefahren. Und dann haben die mich engagiert und dann habe ich die Hände verspielt bekommen.
ich meine, das ist ja auch in diesem Stadium deines Sängerseins auch eine der höchsten Auszeichnungen gewesen. Händelstadt, Händelfestspiele. Also
ich wusste ja nicht, wie ich dazu komme. Ja. Das ist wie ein schlechter Hollywood-Film. Das ist wie, also wirklich, wenn ich das heute, damals fand ich das eigentlich alles so normal. Ja. Aber wenn ich jetzt heute nach x Jahren darüber nachdenke, denke ich, schon da irre, hat ne? der liebe Gott aber wirklich
genau,
das Wellen eins zum anderen. Gelegt, ja, eins ja, kam ja, zum anderen.
Ja.
Es sollte so sein.
Das sage ich mir, es gibt keine Zufälle.
Es sollte so sein und es sollte auch sein, dass ich in der DDR und in so einer Familie geboren werde, wurde von Handwerkern, so, dass ich, es sollte alles so sein. Das sind die Fäden, die von oben da sind.
Oder?
Ja.
Ich denke auch.
Also sonst... Also wer das alles so rational sieht, der...
Nö, das macht keinen Spaß, erstmal so zu sehen. Und ich finde es einfach wirklich bewundernswert, eben dieses nicht mit dem goldenen Löffel geboren zu werden und trotzdem irgendwie diesen Weg gegangen zu sein. Und,
eigentlich vom Stadttheater Brandenburg, wo wir dann als Studenten so ein Praktikum machten zum Abschluss unseres Studiums. Da habe ich im zweiten Akt Figaro den Basilio gegeben, noch als Tenor. Ja, ja. Da bin ich aber nach der Vorstellung nachts noch nach Halle fahren, weil ich ja am nächsten Tag Generalprobe hatte.
Das waren wirklich zwei Welten,
Das waren zwei Welten.
Ja, ja. Aber du hast schon gespürt auch, also das mit dem Altus, das wird was.
Das wird was. Das habe ich selber auch gespielt, weil das fiel mir so leicht. Und es jubelte. Ich habe das ja heimlich mitgeschnitten, meinen allerersten Auftritt.
Ach, was?
Und wenn ich das jetzt höre, denke ich, das kann nicht sein. Das ist ja wie, das ist ja wirklich wie die preußische Nachtigall, die da singt. Und die Kollegen alle neben mir, also Roman Trekels Vater.
Ja.
Und meine Partnerin war Petra Ines Strate.
Man sagt mir nichts mehr.
Ja, die waren damals die Stars in Halle.
Das waren doch
ganz
die
tolle Sänger. Ganz tolle Sänger. Ja. Also ich vergesse das nie.
Ja.
Und die haben so getobt nach diesem Konzert da. Ja, ja. Muzio Scevola von Händel, dritter Akt.
Also Händel, ich meine, es ist ja auch dann in deiner weiteren Karriere natürlich ein wichtiger Komponist geblieben. Ich meine,
bis zum heutigen Tag.
Bis zum heutigen Tag.
Ja.
Giulio Cesare, Giustino Besazza, unzählige Konzerte.
Saul, Messias, überall gesungen. Und Birthday Ode for Queen M. In der DDR hieß es wie hieß denn das? Die Friedensode habe ich ja auch gesungen, mit DDR-Text, was ich alles gemacht habe. Ja, und Foundling Hospital Anthem und was ich alles gemacht habe. Aber es hat mir Spaß gemacht, aber es hat mich nie so gepackt, wie als ich zum ersten Mal die Wesendonck-Lieder in Barcelona gesungen habe, dachte ich, das ist es jetzt.
Interessant. Also.
Ja, da könntest du jetzt tot umfallen, dann wäre es das gewesen. Das war so, das war ganz, ganz, wie soll ich sagen, beglückend für mich. Ich wollte ja immer Wagner singen und ich habe ja zu Hause immer heimlich noch solche Sachen gesungen.
Ja, ja, klar. Aber ich finde das ja so bewundernswert. Eben, man denkt, Countertenor, man steckt automatisch in dieser alten Musikschiene fest. Du bist ein Händel-Nerd, Monteverdi und so. Nee,
überhaupt nicht.
Aber du singst ja wirklich, worauf du Lust hast, ne?
Ja.
Also eine schöne Müllerin findet sich bei dir genauso, eben wie die besagten Operettenlieder und Tonfilmschlager.
Na, da waren immer so die Fritz Wunderlich und Rudolf Schock meine Vorbilder. Ja. Tut mir leid.
Ja.
Und Richard Tauber.
Also die Tenöre sind nach wie vor wichtig für dich geblieben.
Ja, na, bis zum heutigen Tag. Also nicht gerade die heutigen Tenöre mit einigen Ausnahmen, aber bei Fritz Wunderlich, also das ist für mich...
Ja,
also da...
Die hohe Kunst,
Das ist die ganz hohe Kunst. Ich bin auch im Fritz Wunderlich-Verband. Also das sind,
Aber du hast schon mal angesprochen, also eben Kupfer hat dir diese... Flexibilität übel genommen mitunter. Hast du das überhaupt so empfunden, dass Leute dann gesagt haben, Jochen, was machst du? Wie kannst du das und das
klar,
und das?
Ja, na klar. Hm. Da wird man dann von einigen nicht mehr ernst genommen.
Hm.
Ist so.
Aber hast du dich ja trotzdem erfolgreich gegen gewehrt,
oder? Da habe ich mich gegen gewehrt. Also ich weiß noch, wie ganz böse in einer Probe von Tancredi,
hier in der
Staatsoper, da saß ein berühmter ehemaliger Countertenor, später dann Dirigent, da drin und hat da widerwärtige Bemerkung über mich gemacht. Das würde ich nie über Kollegen machen.
Ja.
Aber manchmal ist es auch Neid. Ich denke immer, du bist ja bloß neidisch.
Das ist eine Charakterfrage.
Du konntest das eben nicht, Mäuschen.
Ja.
So ist das.
Letztendlich, du hast gesagt, das Kapitel ist abgeschlossen, aber dennoch nimmt es ja einen großen Raum ein in deiner Biografie. Du bist dann fest an die Komische Oper gekommen. auch wieder außergewöhnlich. Also mir ist kein Countertenor bekannt oder Altus, der eine Festanstellung hat.
Weil normalerweise war doch DDR, waren noch ganz andere Zeiten. Es war Gott sei Dank für mich DDR. Aha. Dadurch konnte sich das Haus das leisten, einen Countertenor zu engagieren, ohne zu wissen, wie können wir jetzt den beschäftigen.
Ja, eben. Ich meine, ich kann mir vorstellen, die haben etliche Stücke wahrscheinlich nur wegen dir in den Spielplan genommen, oder?
Also das war, als ich da anfing, sollte ich einsteigen in die Felsenstein-Inszenierung von Fiedler auf dem Dach.
Ach was.
Und ein Sohn von dem. Und da habe ich so lange unter Lynn tief in eiskalte Luft eingeatmet, bis ich heiser und krank war, da musste ich das schmeißen. Also wurde das abgesagt. Also mit mir.
Ja.
Ich stand schon ausgedruckt im Fiedler auf dem Dach. Ja. Und aber das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte nicht als Tenor. Aha. Und dann kam Boris Godunow und da hat Harry Kupfer gesagt, naja, du singst jetzt den Fjodor.
Ja.
Die Hosenroll.
Mhm,
Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Erstmal sah ich toll aus, mit schon dieses tolle Kostüm von Reinhard Heinrich. Und dann hat mir das, ich liebe ja die russische Musik, darf man das noch sagen?
Darf man sagen, muss man.
Muss man sagen, ja. Und ich liebe die russische Oper und überhaupt. Und Boris Godunow war sowieso schon damals eine meiner Lieblingsopern, weil ich das an der Staatsoper als Requisiteur mitgemacht hatte. Und da sang Kurt Moll den Boris und alternierend mit Antonín Dvořák. Und ich weiß nicht, wer den Fjodor sang. Ich glaube, Edda Schaller oder Ingeborg Springer.
Ah ja,
oh, so, toll. Und, ja, na, ganz toll. Und da sind die in Berlin richtig hellhörig geworden. Und das war so die Testphase. Wie macht er sich in der Inszenierung von Harry Kupfer? Ganz klug geführt. Ja. Rolf Reuter dirigiert. Ganz klug, war ja meine erste richtige
Solo-Rolle
auch, mit Dagmar Schellenberger an meiner Seite.
Ach, da schon, ja?
Ja, und Siegfried Vogel, was will man denn noch mehr? Dann kam Justino und da war ich dann über Nacht berühmt.
Da gibt es ja auch die Fernsehaufzeichnungen.
Weltberühmt in der DDR.
Ja.
War ich da über Nacht, ja.
Muss man auch schaffen.
Ja, 85 war dann gleich die Fernsehaufzeichnung.
Ja, ja, ja.
85. Ja. Danach sind wir gleich nach München gefahren und als wir dann in München waren damit, das war das größte Erlebnis meines Lebens. Also das Opernensemble der Komischen Oper fährt zu den Münchner Opernfestspielen, was heute nicht mehr möglich wäre. Die kannten die Oper nicht.
Klar.
Everding hat es eingekauft. Es wusste überhaupt keiner,
was kommt. Die Sänger kannte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ne?
Mich kannte man ein bisschen, weil vorher war schon Besatzer in Hamburg.
Aha.
Insider wussten.
Ja, ja.
Aber 99% wussten nicht.
Ja.
Du kannst ja nicht vorstellen, was nach diesem Justino los war.
Ja,
aber ich habe das bis zum heutigen Tage doch einmal noch an der Met bei meinem Debüt nie wieder erlebt. Es waren 35 Minuten Schlussapplaus. Wir mussten durch den Eisernen. Das habe ich nur hier erlebt, als Hermann Prey den Figaro sang im Barbier von Sevilla. Der musste auch durch den...
Noch zur DDR-Zeit.
Zur DDR-Zeit. Der musste durch den Eisernen und das ganze Haus schrie, wiederkommen, wie... Und so war es bei uns auch.
Herrlich.
Die Kritiken, also ich habe,
Aber es ist auch toll, ich meine, dass man da wirklich nur mit der Leistung, ohne große Vorschusslorbeeren...
Wusste ja keiner.
Eben, nur mit der Leistung hat man an dem Amt überzeugt. Ist das nicht das größte Lob?
Das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Das wurde natürlich dann später immer schwieriger.
Mhm.
Dann hast du Platten gemacht.
Da hast du den Druck, ne?
Da hast du den Druck, den hatte ich ja damals überhaupt nicht.
Ja.
Das war für mich, und meine Mutter konnte kommen, die war ja schon Rentnerin. Das war auch toll, wenn du weißt, deine Mutter sitzt da unten drin. Ihre Freundin wohnte in München und die waren da alle drin. Die waren selber so sprachlos, alle. Ja, naja, und so.
Also, ich meine, du bist ja trotz DDR wahnsinnig gut schon rumgekommen, eben durch diese Ensemble-Gastspiele.
Durch Harry Kupfers ersten Belsatzer in Hamburg. Das war, da war ich, durfte ich das erste Mal im Westen fahren. Am 27. Januar 1985.
An Mozarts Geburtstag.
Habe ich, Hat der Kaiser Wilhelm nicht auch Geburtstag?
Das weiß ich nicht.
Ja, und da durfte ich die Grenze nach West-Berlin übertreten.
Aha.
Da haben mich schon Freunde erwartet. Und die Stasi hat geguckt, mit wer mich abholt.
Klar. Also gut, das ist
geschenkt. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, damals mit dem Zug über 4 Stunden. Das war also furchtbar. Weil ich nicht fliegen durfte, weil offiziell für die DDR gab es den Flugplatz West-Berlin nicht.
Aha, okay.
Ja. Ja. Und das hat dann Harry Kupfer aber alles geregelt, der ist ja auch geflogen. Und dann durfte ich nach Hamburg fahren und probieren, nicht fliegen.
Nicht
ich wäre nie im Leben da geblieben. Und da kannte mich auch keiner.
Ja.
Und das Vorsingen für Hamburg fand in einer komischen Oper statt. Da kam Gerd Albrecht und der wollte ein Stück Belsazer hören. Und dann nach 3 Takten hat er gesagt, bist engagiert.
Toll.
Im Zimmer da oben, Probenzimmer. Und dann gab es Hamburg und da wollte ich nach einer Woche wieder nach Hause, weil das hat mir gar nicht gefallen da. Ich hatte kein Geld, ich war abgelenkt, ich konnte nicht konzentriert arbeiten, habe die Texte vergessen, habe Kupfer fast blamiert.
Okay.
Und da habe ich gesagt, Chef, lassen Sie mich nach Hause fahren. Ich halte das nicht mehr aus, ich muss hier raus, das macht mich alles verrückt.
Also der goldene Westen war nicht so golden.
Wenn man arbeitet, wenn man Geld hat und ich war nur ganz neu und ich musste mich doch da konzentrieren auf meine, die haben doch eine Erwartungshaltung, da kommt jemand aus dem Osten, na, die haben mich schon erstmal schief angeguckt, ne, und wer ist denn das überhaupt und so, was der in Ost-Berlin da singt, das interessiert doch die Staatsoper Hamburg nicht.
Ja, ja. Das heißt, das war unabhängig, also das war gar nicht das ganze Ensemble von der komischen Oper, das warst nur du, oder?
Ich war ganz alleine.
Tatsache, der Rest waren die Sänger von dort.
Ja, Helen Donat, Harald Stamm und Gene Pyland und Raff Einer. Es war.
Es sind wirklich ein Druck, ne? Ja,
das war so furchtbar.
Ja, ja, ja.
Und ich musste ganz anders sein als Justino. Da war ich selbst und plötzlich musste ich so einen innerlich verinnerlichten Priester darstellen. Und da hat Kupfer gesagt, du musst jetzt immer in den Film gehen, Amadeus. Und so wie der Priester da ist, die mir das beichtet und erzählt, der Salieri, so will ich dich haben. Oh, das war furchtbar. Ja. Das war Blut und Schweiß.
Na, vor allem, wenn man selber innerlich so unruhig
ist. Ich bin ja gar nicht so. Ne? Das war Blut und Schweiß.
Ja.
Und das war einfach so, das war der nächste Riesenerfolg. Ja, naja, und so ging das dann weiter.
So sprach der Herr zu Cyrus, dem Gesalbten, durch den ihr ganze Völker unter sein Wollen gezwungen. Ich will vor dir schreiten, der Fürsten Waffengurte löse ich.
Mal so Sänger sein in der DDR, eben mit den genannten Einschränkungen. Klar, du hattest die Privilegien, du warst dann schon gefragt, auch unabhängig von den Ensemble-Gastspielen speziell angefragt. Aber hast du das als Einschränkung empfunden? Hast du dir gewünscht, ach, wäre ich doch außerhalb dieser Mauer irgendwo zur Welt gekommen? Oder?
Nee, niemals, nicht eine Sekunde. Jetzt muss ich dir mal etwas erzählen, was heute auch keiner mehr weiß. Als ich in die komische Oper engagiert wurde. Mhm. Ich sage jetzt immer, das war der fünfte Sektor von Berlin. Mhm. Ich kam von einer Hochschule, streng kommunistische Erziehung da und diesen ganzen Quatsch, den man da alles machen musste. Jetzt komme ich an die komische Oper, da sind einige der Chorsänger kamen jeden Tag aus West-Berlin. Der Fechtmeister kam aus West-Berlin. Kollegen kamen aus Russland, Kollegen kamen aus USA, Kollegen kamen aus Westdeutschland, Kollegen kamen. Also wir waren, das war
eine bunte Truppe.
Eine richtig, was man heute nennt man das divers, ja, oder wie heißt das? Da hat früher kein Mensch, das war das Normalste von der Welt. Alle waren da, um für die Kunst da zu sein, ja, und was ganz Tolles zu machen. Mhm. Alle wollten sie mit Kupfer arbeiten, sie wollten mit Rolf Reuter arbeiten und. Und alle haben ihr Bestes gegeben. Es gab überhaupt keine, wie soll ich denn sagen, dass der ist aus dem Osten und der ist ein Pole und der ist das und das spielt überhaupt keine Rolle.
Die Sache zählte, ja.
Die Sache zählte. Nur, ja, das war einer Staatsoper ähnlich. Mhm. Einer der Inspizienten, Herbert Hanschke, der war Tänzer schon seit den 30er Jahren hier, den kennt hier auch keiner mehr, der kam jeden Tag aus West-Berlin und der hat für Rosenkavalier, ist immer meine kleine Story, da brauchte die Marschallin eine Banane, die sie dem Octavian, Anatomowa-Sintow, Ute Trigelboda. Und die Banane brachte der zu jeder Vorstellung natürlich aus West-Berlin mit, wa? Und hier waren viele, Kurt Rehm, einer der größten Sänger, die hier gesungen haben, der kam auch, der hat hier dann noch später unterrichtet. Erich Witte, aber der wohnt in Ost-Berlin. Das war irgendwie, ja, war das reale Opernleben war ganz anders, aber es war Berlin. Es war eben nicht Karl-Marx-Stadt, ja, oder Schwerin.
Natürlich, das war auch nochmal anders dort, ja, ja.
Das war ganz anders.
Ja, aber diese, also ich höre heraus, diese Arbeitsweise zu der Zeit schien ziemlich ideal zu sein.
Das war mehr als ideal. Als ich nach Hamburg kam und habe dann gesehen, wenn die da Wiederaufnahmen gemacht haben, denke ich, was ist denn das hier? Die größten Sänger, die kommen einen halben Tag vorher an und so.
Ja. Das gab es ja nicht, nee, ne? Das war Ensembletheater im besten Sinn.
Ja, ne? Also das habe ich sehr genossen.
Hat sich das mit der Wende schlagartig geändert?
Hier? Schleichend, schon vorher fing das an. Also Kupfer war nicht so ein großer Fan vom Ensemble. Der ist ja nur im Westen gewohnt gewesen. Der hat immer gesagt, ja, das ist ja alles ein bisschen veraltet. Und der wollte auch Stagione und sowas. Mhm. Aber da kam er Gott sei Dank nicht mit durch. Ja. Da gab es Riesendiskussionen.
Interessant, also, der war ein Ensemble-Gegner eigentlich. Ja?
Na, Gegner nicht, aber
fand das andere System reizvoller.
Reizvoller für ihn als Regisseur.
Ja, gut, auch verständlich.
Immer die gleiche Besetzung, am liebsten dann 10-mal spielen und dann weg.
Ja. Hat er ja letztendlich auch so gemacht.
Hat er denn auch so gemacht.
Also ich meine, gab es jemals einen anderen Orpheus in seiner Inszenierung?
Mir wurde das angedroht, wenn ich das und das nicht mache, kommt Axel Köhler.
Oh Gott.
Ja.
Aber es blieb bei der Drohung.
Es blieb bei der Drohung, ja. Das ist ja auch süß. Na, mit Orpheus sind wir durch die ganze Welt gefahren.
Ja, ja, ja. Klar.
Also das war schon toll.
Das hatte
obwohl ich die Inszenierung nie verstanden habe, bis zum heutigen Tag. Also wenn ich mir das angucke, ich denke, was ist denn das bloß für ein Hampelmann mit dem Fernsehapparat? Also das bin ich, ja. Also
115 Mal hast du es gemacht und nicht verstanden.
Weiß ich nicht, ob war nicht in an Berlin nur. Ober,
ja. Und dann kamen noch die Gastspiele, klar. Ja.
Ich habe es ja x-mal in London gemacht, da haben sie es aufgezeichnet,
genau,
Gott sei Dank.
Genau.
In New York.
Und da war auf Italienisch, ne?
Italienisch, ja, ja, ja. Die beste Vorstellung hier in Berlin war von Orpheus, die Euridice erkrankte.
Dagmar Schellenberger.
Weiß ich nicht, ob das noch Dagmar war.
Ach, gab es eine andere noch?
Die hat das Haus, ja, Magda Nador sogar.
Ach so? Noch.
Ja, und dann gab es, ja, wie dem auch sei, also jedenfalls die Euridice, die für diesen Abend angesetzt war, sagte ab, ja, jetzt müssen wir Gillian Webster aus London holen.
Aha.
Die hatte ja nur Italienisch drauf.
Klar.
Und Kupfer. Und wehe, du singst mit ihr Italienisch, die Duette. Ah, dann passiert was, dann schmeiß ich dich raus. Der war so.
Wahnsinn.
Ja. Na, nun kam die Vorstellung, wenn ich auf der Bühne stehe, kann der da unten zetern, wie er will, dann mache ich sowieso was.
Klar,
ich
will. Unterbrechen wird er
nicht. Wir haben Italienisch gesungen, die Duette, natürlich. Das Haus hat getobt wie zur Premiere.
Ja, toll.
Ja, also
Gegenbeweis erbracht.
Gegenbeweis erbracht. Alles Blödsinn.
Aber der Orpheus ist trotzdem eine geliebte Rolle von dir?
Immer gewesen. Toll, ja. Oder? Aber da musste ich auch sagen, jetzt ist es nicht mehr so, jetzt muss eine andere Generation das singen. Und ja.
Aber ich meine, das ist ja schon Wahnsinn. Also auch so viele hundert Male gesungen und...
Und jedes Mal immer nervöser, je öfter ich das gesungen habe.
Ist nicht ohne, ne?
Ja. Naja, wenn du da stehst, Konzertant, ist das überhaupt kein Problem. Mm. Aber die Action, die ich da hatte, da war eine Stelle bei einer ganz schweren Arie, da musste ich hier so auf so einem Stuhl sitzen und ankippen den Stuhl und auf einem Bein drehen.
Geht ja schon ohne Singen schwer, ja.
Ich hätte ihn auf den Proben am liebsten, ich sage, Chef, ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um von Loyo.
Immerhin mit Ankündigung.
Ja, also das halte ich nicht aus. Wer soll denn das, wie soll ich denn da noch singen? Ja. Na, du bei deiner Gage, du kannst es. Oh. So. War denn die Antwort?
Punkt, ja. Punkt. Ja, lass uns mal sprechen über diesen Harry Kupfer. Ich meine, er ist für dich ja wirklich ein wahnsinnig wichtiger Mentor geworden.
Der wichtigste überhaupt,
ja.
Muss ich einfach so sagen.
Erzähl mal, also mit welchen Erinnerungen oder mit welchen Gefühlen denkst du an ihn?
Die ersten Jahre waren wunderbar und dann waren wir uns über. Das Tatsache, ist aber so. Aha. Also da wusste ich schon immer, was kommt. Und da dachte ich, und dann hatte ich so einen Misserfolg mit dieser blöden Operette Office in der Unterwelt. Ja. Alle findet ja so ein ganz tolles Stück. Mm. Ist das überhaupt nicht? Mm. Das ist mehr der Mythos. Und da ist dieser Kang-Kang drin. Ja. Und da war ich auch gerade in New York und konnte nur 14 Tage probieren. Und die 14 Tage waren für mich der Horrortrip. Ja, da hat er mich nur Maß genommen.
Du hast gesungen, den Orpheus?
Den Orpheus.
Ja, Orpheus selbst, ja.
Ich hätte lieber die öffentliche Meinung gemacht.
Hätte ich jetzt als erstes auch mit dir.
Weil ich nur an der komischen Oper den Orpheus, und du dachtest, das ist ein Gag, wenn ich jetzt auch den Orpheus von Offenbach singe. Das ist ja sowas. Also so eine blöde Rolle. Man sagt ja immer, es gibt keine blöden Rollen. Aber das ist auch ganz doof. Es gibt blöde Rollen.
Ja, natürlich.
Also kann man sagen, was man will. Also vom Orpheus in der Unterwelt spricht nie einer von dem Darstellung Darsteller des Orpheus.
Ja, dafür ist die Euridike viel zu präsent auch.
Ja,
ne?
Und, also das ist, naja gut, ich habe versucht mein Bestes und dann kam ich nach Hause, die Premiere, dann kam ich nach Hause, guck mir diesen Schwachsinn auch noch im Fernsehen an, das wurde zeitversetzt übertragen, und dann klingelte nachts um eins das Telefon, da war mein ehemaliger Intendant, Professor Rackwitz am Telefon, hat bloß gesagt, Jochen, ich hoffe, das war das erste und das letzte Mal. Ich sage, Chef, Pionier-Ehrenwort. Nie wieder mache ich sowas.
Ja.
Da war er eigentlich nicht nachtragend. Dann hat Axel alle Vorstellungen
gesagt. Ah, du hast dann wirklich abgegeben.
Ja.
Ne? Ja.
Das war ja, ich war ja so, nee, also.
Aber ist auch gut, muss man dann auch feststellen, wenn man einfach sagt, das ist künstlerisch nicht wertvoll. Ja.
Nee, ich habe mich ja überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja. Erstmal diese hässlichen Kostüme, diese blöde Inszenierung, denn überhaupt nicht zu singen, denn die blöde Rolle, ich kam mit der Rolle nicht klar. Mhm. Den größten Erfolg hatte ich, weil so ein DDR-Klappbett auf der Bühne stand und das klappte andauernd zusammen. Und da konnte ich dann improvisieren. Ja. Und wenn was schief geht und ich improvisieren darf, dann laufe ich zur Hochform auf. Dann hat der noch wirklich danach gesagt, Koffi, das machst du jetzt immer. Ich sage, Chef, das war nur ein Zufall. Ja. Nee, das bauen wir jetzt ein. Ich sage, das kann man nicht einbauen. Ja, so war er.
Und das war dann auch so ein bisschen die Trennung von dir und Harry Kupfer, ja?
Ja, so langsam trudelte es dann aus. Aber ist ja okay. Der hat ja dann auch andere Sachen gemacht. Ja.
Es gibt Beziehungen, die auch nur ein paar Jahre halten.
Ja, so und dann ist es gut mal. So, ja. Aber nie im Bösen.
Das ist wichtig,
nie
oder?
Nie im Bösen.
Ja.
Und dann haben wir uns ja doch wieder hier getroffen bei Macbeth. Der hat doch Macbeth hier gemacht.
Genau, ja, ja.
Und da war ich in der Generalprobe und vorher haben wir in der Kantine gesessen. Wir haben immer telefoniert zu Geburtstagen und Weihnachten und sowas alles.
Mhm. Also es war immer eine Verbindung.
Immer.
Ja. Aber so zu den Glanzzeiten, wo eben alles für dich stimmte, was war das Besondere an der Arbeit mit ihm? Wo hast du wirklich gesagt,
hier habe ich was gelernt? Er hat mich erkannt, der hat das rausgekratzt, ohne was die anderen sich erarbeiten mussten. Mhm. Manche Sänger haben ihn da dann nur nachgemacht. Mhm. Das sprudelte nur so aus mir heraus. Und da haben wir uns die Bälle so zugeworfen. Ich war jung, er war noch viel jünger und das war toll. Also das ist ein Glück im Leben. Auch das ist ein Glück im Leben, dass der gerade zu dieser Zeit von Dresden nach Berlin kommt. Klar. Und ich in seinen Meistersingern als Gesangsstudent mitmachen durfte. Ich glaube an sowas, ich glaube an diese Fäden von oben.
Bin ich bei dir.
Also wirklich wahr, dass der konnte ja Dresden nicht ausstehen.
Ja.
Also,
du hast mir immer gesagt, du auch nicht.
Na, ich auch nicht, ich darf es jetzt bloß nicht machen. Das darfst du jetzt nicht sagen.
Na, ich bin Dresden-Fan, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich respektiere deine Meinung.
Gut.
Aber du hast mal diesen schönen Satz geprägt und den musste ich manchmal auch schon mal wiederholen, weil ich den so herrlich finde. Du hast gesagt, das Schönste an Dresden ist die Autobahnausfahrt nach Berlin.
Ja. Ich weiß, das ist ganz unmöglich, aber das habe ich gesagt.
Jeder hat seine Seelenstädte.
Ja, und eben also nicht. Dresden gehört nicht dazu.
Hast du jemals eine Stimmkrise gehabt?
Klar, ich hatte eine Operation.
Oh, okay, was war
los? Bei mir waren die hohen Töne weg, nach einem Liederabend.
Wirklich, zack, bumm.
Also, das war ein Liederabend, den hatten wir vorher schon in Bad Kissing gemacht, mit Daniel Morgenroth, Schauspieler. Und ich, das hieß aus alten Märchen, klingt es nach diesem, du weißt schon, Dichterliebe. Und da haben wir alles Mögliche gemacht. Quatsch und weniger Quatsch. Und da, der Pianist wollte unbedingt, dass ich das Schubert-Lied singe, Der Zwerg. Und ich fand das ja ganz schön, aber das hat mir dieses Lied, ich war dem einfach nicht gewachsen. Ich habe das gesungen, ja. Und am nächsten Tag sollte ich nach Lissabon zu Fledermaus, nach Valencia zu Fledermaus proben. Und übernächsten Tag. Und ich probiere immer morgens Skala, was ich so mache. Und merke, Gott, was ist denn jetzt los? Bei C ist Schluss. Die entscheidenden Töne oben waren wie weg. Ich zu Seidner, ich sehe nichts. Dann habe ich mich erstmal krank schreiben lassen und dann, es wurde einfach nicht besser. Dann haben mir Freunde gesagt, du darfst in unsere Wohnung nach Sylt. Die Nordseeluft ist besser als die, für solche Sachen als die, und dann gehst, als die Ostseeluft, und dann gehst du immer ins Kurhaus inhalieren mit diesem Salzzeug da. Habe ich gemacht eine ganze Woche.
Nichts.
Und da war ich immer in der Kirche in Kampen und habe immer, da konnte man so Kerzen aufstellen und bitten.
Ja, man ist ja dann verzweifelt, ne?
Ich war so verzweifelt, da sind meine ganzen Bittbriefe, sind da alle noch in dem Buch drin.
Oh Gott.
Ja, bestimmt. Und nichts, es wurde nicht besser. Und dann bin ich wieder zu Seidner und der sagt, nein, da ist nichts. Ich sagte, Sie müssen mich jetzt noch mal richtig untersuchen. Da muss was sein. Ja, du hast eine Lebenskrise. Du musst dir ein Fahrrad kaufen und Fahrrad fahren und alles so ein Scheiß. Ach. Und psychologisch, und dafür bin ich ja nun ja nicht für so ein Scheiß. Ja. Ich war so weit, dass ich von unserer Dachterrasse springen wollte. Und dann habe ich den noch bekniet. Und dann hat er gesagt, kommen Sie bitte am Samstag nach mittags, da ist keiner hier, das war Charité. Und da machen wir mal eine andere Untersuchung, da mache ich Sie mal bisschen high und da kann ich mal von allen Seiten die Stimmbänder messen und sehen. Und plötzlich merkt er, dass unten so ein Knötchen war.
Tatsache, gar nicht auf den ersten Blick sichtbar.
Ja, einfach, überhaupt nicht sichtbar.
Irre.
Ja, wie stehe ich denn jetzt da?
Aha.
Sagte der zu mir, ich hätte den fast erschlagen.
Na, das glaube ich.
Also wie stehe ich denn erstmal da?
Eben, für dich ist es nun mal der Broterwerb.
Na, ja. Sag, können Sie das jetzt beheben? Wir müssen erstmal noch mal eine Untersuchung, also noch mal x Untersuchung. Da hat er gesagt, ja, ich wage es, kann aber nichts versprechen. Da versprechen ja sowieso keiner
was. Naja.
So, ich wollte aber wieder
Auf die Rennbahn.
Und dann hat er das operiert. Und dann musste ich ja vier Wochen lang, durfte ich überhaupt nichts sprechen, nichts, gar nichts. Und in diesen vier Wochen war da so eine große Leni Riefenstahl-Ausstellung in dem Fotoladen in der Kantstraße. Hieß das Kamera oder so. Und ich habe ein paar Bilder von Leni Riefenstahl aus dem Olympia-Film gekauft. Und dann stand sie vor mir. Und ich dachte, was hat denn der jetzt für einen Knall?
Ja, klar.
Der spricht nicht mit mir.
So ein esoterischer.
Ja, dann musste ich langsam wieder anfangen. Und da hat Frau Kupfer auch den Satz geprägt, da hätte ich ihr auch den Hals am liebsten umgedreht. Naja, wir hatten so eine schöne Zeit.
Oh nee.
Das zu Anfang der ersten.
Das,
genau, das willst du denn hören. Na, und dann dachte ich so, na, wenn dir Kinder helfen, dann musst du das mit alleine.
Ja.
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.
Am Ende ist es so. Ja.
Und dann hatte ich ja diese ganzen Bücher von Manuel Garcia. Mhm, und dann habe ich Pauline Viardot studiert und habe dann ganz langsam, wie Jenny Lind auch schreibt, als sie ihre Stimme verloren hat, das ist alles so furchtbar langsam.
Ja.
Und du musst ganz klein...
Du baust wieder auf, ne?
Du baust wieder auf. Ich hatte ja gar kein... Das Schlimme ist, ich hatte ja auch kein Körpergefühl mehr. Nichts mehr. Das war alles wie weg.
Ich meine schon allein 4 Wochen Schweigen, was man da an Muskeln wieder abbaut und alles, ne?
Naja, dann musste ich mich wieder hochammeln und dann war ich wieder einigermaßen, also nicht hundertprozentig. Und dann habe ich ja noch wieder Orlowski gesungen.
Wann war das so ungefähr zeitlich? 90er?
Nee, das war später.
Aha.
Das war später. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich genau nachgucken. Und da war dann so ein Förderkreiskonzert in der Komischen Oper und ich habe das dritte Lied des Lehl aus der Oper Snieguruschka von Rimsky-Korsakow gesungen. Und unten saß Jutta Vulpius, die gehört auch zum Freundeskreis Komische Oper. Und dann war anschließend oben im Foyer im Empfang und alle kamen sie wieder, ach, und wie toll. Und ich wusste genau, es war ja überhaupt gar nicht toll. Ich höre mich doch selbst.
Du warst noch nie auf der Höhe.
Nee. Und da sagt sie, Jochen, mit Ihnen stimmt was nicht. Die kam gleich auf mich zu, die kannte mich ja nur von der Staatsoper oder wir kannten uns. Ich sage, ja, ich weiß nicht, was das ist. Und ich sage, können Sie mir helfen? Und guckt sie so. Na, kommen Sie doch mal, das war sonntags, kommen Sie doch mal dienstags zu mir. Hat mir ihre Karte gegeben. Und seitdem haben wir dann von null angefangen.
Ja, das wurde deine zweite Lehre. Das
durfte die Kupfer natürlich nicht wissen. Die war klar. So eifersüchtig, wie die Weiber dann eben so sind.
Ja, klar.
Und die konnte denn die Kupfer auch seitdem nicht mehr sehen. Wenn die schon im Flur lang kam, war ich schon heiser. Oh Gott. Und die hatte doch die schreckliche Angewohnheit, vor jeder Vorstellung musste man denn zu ihr zum Einsingen.
Wirklich?
Zum Versingen, habe ich das immer erinnert.
Im Ensemble auch noch?
Ja.
Wahnsinn, das ist ja
die
schon.
Die hat mich immer hochzitiert. Und keiner hatte den Mut zu sagen, nein, außer Dagmar Schellenberger, die hatte damals schon Charakter und hat gesagt, nee.
Wahnsinn.
Ja, die ist da nicht zum Einsingen gegangen. Aber Männer sind ja immer feige. Ich schließe mich da nicht aus. Und ich bin da immer brav hochgegangen, diszipliniert. Bist ja auch irgendwie das Kind, ne? Bleibst ja auch.
Man denkt ja, man ist jemandem was schuldig.
Und da muss, das muss jetzt Schluss sein hier.
Und fortan warst du dann bei Kammersängerin Jutta Vulpius.
Da war ich bei meiner geliebten Kammersängerin Jutta.
Und da hat sich nochmal wirklich was aufgetan
bei dir? Ja, hat sich ja alles neu. Ich habe ja vorher nicht gewusst, was ich mache. Es war alles, das kam alles. Und da habe ich erstmal singen gelernt.
Das ist ja auch so ein, ich meine, wir haben von Lemnitz und Klose gesprochen, die Vulpius ist da sehr nah dran, ne? Vom Stimmideal, dieses, was man heute vielleicht sagen würde, bisschen altmodisch, manieriert.
Bisschen manieriert, ja.
Also ich habe neulich wieder die Konstanze gehört und dachte, ja, würde man heute definitiv so nicht immer, mehr mit Schnütchen.
Ja.
Aber toll, also es ist einfach gesungen und vor allem man weiß bei ihr gewusst wie.
Na und vor allen Dingen. Ich verstehe den Text.
Man versteht den Text.
Diese Weiber, ich verstehe heute keinen Text mehr.
Nee, also das ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass sie eine tolle Lehrerin war, weil man hört bei ihr einfach, das ist so bewusst gesungen, da ist so bewusst geatmet,
alles.
Eingestellt, alles.
Alles. Übrigens, ich habe nachgeguckt, ich hatte einen Mitschnitt von diesem Villa Verdi, den habe ich aber jemand gegeben der hat mit seit 2,5 Jahren, aber ich weiß, wer das ist.
Ah, das ist doch schon mal gut.
Und ich werde jetzt einfach mal eine WhatsApp schicken, hast du das noch? Ne, das war irre.
Da standet ihr zusammen, also du und
Kammersängerin
Vulpius auf der Bühne, der Schau, nee, Volksbühne.
Volksbühne, Volksbühne. Mit dem verrückten Johann Kresnik. Also das war Gudrun Ritter.
Oh, toll. Ich liebe sie.
Dann war Anne-Kathrin Bürger, Harald Warmbrunn. Yeah. Also da waren Leute dabei, ganz toll.
Und also die Basis des Ganzen war dieser berühmte Dokumentarfilm Il Bacio di Tosca.
Ja.
Da geht es um das berühmte Sänger-Altersheim.
Ja, oder Quartett dann später.
Oder Quartett, genau. Auch noch so eine Sache. Und das habt ihr quasi dort auf die Bühne gebracht.
Das haben wir, in der Kresnik-Manier natürlich. Ja. Ne?
Aber wie kam das an?
Na, die Leute haben getobt, die da drin waren. Und wenn sie, die hat die Figaro-Arie gesungen, also da war ich platt.
Hat sie Gräfin gemacht?
Ja. Dann haben wir noch gemacht, Schöne Nacht, du Liebesnacht.
Ja, ja.
Aber auch zu Pischners 100. Geburtstag gesungen. Naja, also Sachen haben wir gemacht, das gibt's gar nicht. Nee, hat mir großen Spaß gemacht. Also seitdem ist meine große Liebe zum Schauspiel, hatte ich ja immer. Da war mir immer bloß zu wenig Musik. Ich denke mal, wenn ich sprechen musste, jetzt fehlt was.
Ja, verstehe. Die
Sprache war mir zu wenig. Und da bin ich dann auch aufs Melodram gekommen, so Hexenlied. Und jetzt mache ich ja mit Günther am Sonntag, machen wir zum ersten Mal Die Nachtigall von Hans Christian Andersen und Winternitz Musik.
Toll.
Ja, nochmal sehen.
Also du bastelst dir immer noch deine Projekte so, dass es für dich stimmig ist.
Ich bastle mir meine Projekte,
ja. Dass du dir alle Träume auch irgendwie erfüllen kannst.
Ja,
ne?
Und die Textenlied habe ich mit 14 zum ersten Mal im Rias gehört. Da war 14 war ich da. Da war irgendwie Max von Schillings, ist ja auch gefährlich, den heute so aufzuführen. Ja. Max von Schillings, ja, wann war denn das? 68, war der vielleicht 100 oder so? Der war hier Intendant.
Aha.
Bis 25, 26 und hat der SPD-Senat oder der SPD-Kulturminister den rausgekantet, der war zu rechts für die Herrschaft.
Oh je.
Großer Freund von, musste den Briefwechsel Richard Strauss, Max von Schillings.
Ja, okay.
Einer meiner persönlichen Lieblingskomponisten. Mona Lisa. Fang mit Mona Lisa an. Und dann gib einen das Hexenlied.
Aha, aha.
Das gibt's eine Aufnahme, die dirigiert er selbst noch mit den Philharmonikern und Ludwig Willner. Das ist nur ganz gewöhnungsbedürftig, aber das mache ich auch.
Ja, ja.
Anders natürlich wie heute. Und seitdem ich dieses als 14-Jähriger, es gibt's manchmal so, was gehört habe im Radio, verfolgt mich dieses Stück und alle meine Korrepetitoren haben immer gesagt, Mensch Jochen, du bist da noch viel zu jung dafür. Dann habe ich es Günther gezeigt.
Ja.
Und dann sagt er, Mensch, das machen wir.
Ja.
Und das kommt jedes Mal so toll an.
Ja.
Ist natürlich altdeutsch, ja.
Oh, spannend. Ich meine, man hat ja auch als Musiker, als Bühnenkünstler auch so ein bisschen Verantwortung. Man muss ja die Leute auch erziehen, auch mal was Neues bringen oder mal gucken.
Was Neues, Altes.
Was Neues, Altes, was Vergessenes mal wieder. Also ich finde das auch immer toll, dass man nicht irgendwie die 100. Winterreise macht, sondern guckt, was habe ich noch? Was kann ich den Leuten schmackhaft machen, was die gar nicht kennen und was wert ist, geschätzt zu werden?
Ja, und jedes Mal, das ist für das heutige Publikum ist es natürlich total unbekannt, wenn da steht das Hexenlied. Was kann denn das sein? Und dann hören die das und dann fließen Tränen zum Schluss. Was willst du noch mehr?
Hast du alles richtig
und ich singe
gemacht.
Ja da nicht. Ich spreche ja da nur. Und da sagt Gregor Gysiner vielleicht deswegen. Weil du nicht singst. Und das fand ich schon auch wieder gut, ja. Wir hatten im Deutschen Theater so ein Abend, da macht der Gregor Gysi, lädt ein.
Genau.
Und da hat er mich eingeladen und da sagt jetzt beim Schlussapplaus, Mensch, die machen hier Standing Ovation und ich habe überhaupt nicht gesungen. Und da hat er wirklich gesagt, na, gerade deswegen. Das fand ich toll. Also da musste ich direkt lachen. Man muss ja auch über sich selbst lachen, sein ganzes Leben lang.
Eigentlich ja, oder? Sich selbst auch nicht zu ernst nehmen, ja.
Du musst das, was du machst, ernst nehmen.
Ja.
Weil wir sind ja bloß der Übermittler.
Dankeschön,
Wir sind richtig. Die Stellvertreter und die Vertreter, die Anwälte der Komponisten, mein Gott, und der Textdichter.
Ja. Mit dieser Genialität haben wir nichts zu tun.
Gar nichts. Wir können versuchen, der Weg ist das Ziel, den Weg richtig einzuhalten, aber
richtig.
Es wird ja immer schwieriger.
Richtig.
Und dieser ganze Kommerz hier ringsrum, also nee, ich habe mich immer ferngehalten.
Ist schon ermüdend, oder?
Also ich finde es
an der Sache vorbei auch so ein bisschen.
An der Sache vorbei.
Ja.
Es geht ja nur noch fürs Feuilleton, dass da ganz scharfe Rezensionen sind noch ein Arsch raus und noch
Das ist eine gute Überleitung. Ich meine, du hast vorgelegt aus dem Nichts damals. Du warst der Countertenor. Heute ist das nichts Außergewöhnliches mehr.
Nee.
Also jedes Jahr schießen neuere Namen hervor und noch höher, noch schriller, noch furioser.
Und noch bunter und
noch
queerer
bunter.
Und diverser und was die alle sind.
Beobachtest du das? Wie nimmst du das wahr? Deine Nachfolger quasi? Hörst du das mit Interesse an?
Ich höre mit Interesse, wenn wir manchmal kam es ja vor, dass ich mit der anderen neuen Generation zusammen auf der Bühne stand.
Salzburg 2012.
Zum Beispiel, da höre ich dann mit Interesse, wenn Philipp Jaruski zum Beispiel sagt oder der Christoph Dumont, Jochen, wir haben von dir gelernt, es ist für uns so eine große Ehre mit dir zusammen.
Ist das nicht toll?
Also da hatte ich schon ein bisschen die Tränen in die
Augen. Das glaube ich.
Und Andreas, mit dem habe ich ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Der ist wirklich ganz toll. Der tickt so wie ich, weißt du.
Der ist auch generationsmäßig noch näher dran als
Der Jaruski, ist ja nur total alte Musik. Ja, ja. Ist ja auch vollkommen okay. Der hat sein Feld. Ja. Jeder hat sein Feld.
Absolut.
Philipp dirigiert er jetzt neuerdings.
Ja, sehr erfolgreich. Vor kurzem Julius Caesar gemacht
auch. Na, ist doch wunderbar. Paris, Und für mich war ja immer, ich mochte ja den Christoph Dumont, der ist ja ein Darsteller vor den Herren.
Also ich höre, also du bist da auch mit Begeisterung dabei, wenn es gute Leute sind.
Und als der hier eingesprungen ist, der kleine amerikanische Koreaner.
Ah, in der Popea, ne?
In der Popea. Mhm.
Ja, ja.
Und als der zu mir sagte, unaufgefordert, der konnte das ja nicht fassen, dass ich das bin.
Der Justin
Kim, der dachte bestimmt, ich bin schon tot oder irgend sowas. Unsere Leichen leben noch. Ja. Der konnte das nicht, fing fast an zu zittern.
Ach,
und der
süß.
Hat gesagt, mein Lehrer hat mir deine Platten gegeben und ich sollte danach lernen. Ich
ist das nicht herrlich?
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ihm da meinen Klavierauszug von Snegurutschka geschenkt. Ja. Ich sag, du musst den Lehl singen. Das dürfen die Frauen nicht mehr singen. Das musst du als junger, hübscher Mann singen. Als junger Schäfer. Das ist so ein Orpheus-Typ, Lehl. So eine tolle Partie. Ich wollte die immer singen, es kam nicht dazu.
Ja, und jetzt hast du es weitergegeben an den
nächsten. Ja, ich wollte auch immer den Vanya singen. In ein Leben für den Zaren oder Ivan Susani.
Konntest du Kupfer nie von überzeugen, ja?
Doch, der hätte das gemacht, ja.
Aber toll, also freut mich so zu hören, dass du wirklich auch in dieser Generation dann irgendwie so weiterlebst, weil du irgendwie die auch befruchtet hast, positiv, ne? Mit Ideen, mit Inspiration.
Na, die sagen das denn.
Ja, aber das glaube ich auch, weil ich meine, wer war denn da? Also du bist für diese Generation, bist du ein leuchtendes Vorbild.
Aber jetzt sind wieder, und der, wie heißt der jetzt hier? Den habe ich so auf der Bühne besucht, weil ich den so witzig fand, weil der macht Breakdance und Pole, der Nette.
Orlinski.
Ja, da gibt es nämlich einen Fan, der kommt immer in meine Konzerte und der reist dem immer hinterher. Ja. Und der hat mir angeblich, sollte der mir immer Grüße bestellen von Jakob.
Aha.
Ich sage, wer ist denn das Jakob? Und da hat er mir das gesagt, ich wusste das nicht, habe ich jetzt gegoogelt. Aha. Na, also der macht da ganz viel und so
weiter. Ne?
Und dann denke ich, jetzt jeg mal in die Staatsoper, da war gerade eine Probe. Was wollten die machen? Welche Mozart-Oper war, die denn nicht kam?
Ach ja,
ich weiß. War das Idomeneo?
Mitridate.
Weil ich doch auch den Fanatsche in London gesungen habe. Da dachte ich, sage ich ihm das jetzt oder sage ich ihm das nicht jetzt? Er stand da wie ein nasser Sack.
Aha. Du hast die Probe gesehen, oder?
Ich habe die Probe gesehen. Ich dachte, Mensch, wenn man so dasteht, dann ist man körperlich nicht beteiligt. Ja. Das ist ein junger Mann, der Zweitgeborene, der seine Chance jetzt sucht.
Ja.
Da muss ich immer auf dem Sprung sein. Und das hat der Regisseur ihm aber nie. Ich hatte großes Glück, dass ich Harry Kupfer hatte, der mir den Subtext auch immer, und ich habe mich auch mit befasst, ich habe ihm auch gesagt, Jakob, du musst dastehen wie ein polnischer Adliger, wie ein Wojewode. Und dann so musst du die Rolle machen.
Ja. Hat er dankbar angenommen?
Ich glaube ja. Ist ganz netter.
Ja, ach schön. Nee, also finde ich toll, dass diese Wertschätzung auch dir gegenüber da so stattfindet, dass man das anerkennt, was du doch für euer Stimmfach geleistet hast. Bis heute. Ja. Darf man nicht kleinreden.
Ja,
ist gut, einfach so.
Ist so. Wenn du das sagst, nehme ich das jetzt mal zur Kenntnis.
Dann ist das so.
Genau. Ich nehme das mir jetzt zur Kenntnis. Ich kommentiere das jetzt nicht, meine Damen und Herren. Kommentieren Sie das bitte.
Genau, Meinungsbildung überlassen wir anderen.
Ja.
Unterrichtest du? Also wirst du von diesen jungen Kollegen auch mal gefragt?
Ja.
Gib mir doch mal einen Tipp.
Ja, ich möchte darüber zwar nicht reden, aber da ist ein junger koreanischer, wunderbarer Countertenor. Mhm. Der war jetzt 2 Jahre, musste der seinen Armeedienst in Südkorea absolvieren. Das Erste, was er gemacht hat, nachdem er in Berlin war, dass wir uns getroffen haben.
Toll.
Und dass man mal wieder. Ich wollte nur hören, ob die 2 Jahre Wehrmacht ihm gut getan haben oder alles gut. Stimme ist besser als vorher.
Schön.
Ja.
Also da
ein toller, junger Mann. Und
also da kannst du
auch was
vermitteln.
Macht also, mir auch Spaß, der will.
Klasse.
Naja.
Aber viel mehr würdest du das nicht machen, dass jetzt
also sagst. Also ich sollte ja der wollte mich immer für die Hochschule haben, für Hans Eisler, ich will in keine Hochschule gehen.
Ja.
Ich würde mich nur mit allen anlegen, mit diesen ganzen, die nie auf der Bühne gestanden haben. Und das macht mich sowas von krank.
Ja, ich verstehe
das. Avanti Dilettanti.
Anderes Thema, aber ich verstehe, es ist sehr speziell. Hochschulwelt und Sängerwelt, es sind leider wirklich zwei Paar Schuhe. Jetzt sollte nicht so sein, aber ist so. Ist so, ja. Du hast für dieses Jahr deinen offiziellen Bühnenabschied angekündigt.
Na, angekündigt habe ich das nicht, nur für mich.
Ja, also mir hast du es auch angekündigt.
Die habe ich es gesagt, ja. Aber mach da bitte keinen Gebrauch davon.
Wahrscheinlich wird es deine letzte Opernproduktion sein.
Ja, und das ist die Wiederaufnahme von Popea.
Genau.
Das gab es ja schon. Die Produktion kennst du ja auch.
Du singst die Nutrice.
Die ist ja auch mit Blut und Tränen
ja, ich hörte.
Über die Bühne gegangen. Du hörtest das ja und wir sind ja alle, das Kollektiv war ja doch sehr einhellig.
Aber ich muss sagen, also hat sich gelohnt, ist eine schöne, schöne Produktion
geworden. Ist das nicht zu langweilig?
Nee. Aber nun liebe ich auch die Popea. Ja, also da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner.
Ich hätte da ein paar Striche reingesetzt.
Ach, ich mag ja so ungestrichen und
ja.
So. Da bin ich ja wieder so wirklich Liebhaber von.
Na gut.
Also ich mag es ja und ich freue mich auch wieder drauf.
Singt Evelyn mit?
Die singt wieder mit und freut sich riesig auf
dich. Ja, da freut mich dann auch. Also 4 Vorstellungen nochmal und dann...
Hast du eine Lieblingspartie?
Die meisten Sänger sagen immer,
die ich gerade singe.
Die ich gerade singe.
Das finde ich so komische Antwort.
Ja, irgendwie. Die Lieblingspartien, die habe ich ja, eine Lieblingspartie hat mir die Deutsche Staatsoper erfüllt, das war der Tancredi.
Ja.
Das wollte ich immer machen und Gott sei Dank habe ich das gemacht hier. Dann war eine andere Lieblingspartie, die konnte ich leider nie auf der Bühne machen, das war der Radmir in Ruslan und Ludmilla. Mhm. Das war ich eigentlich.
Ja, da hast du drauf gewartet.
Da habe ich drauf gewartet, kam keiner auf die Idee. Ah. Natürlich, Orpheus steht über allen. Orpheus war mein Tristan.
Ja, klar.
Dann ist eine Lieblingspartie von mir der Tristan und der Lohengrin. Aber
wird wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen,
nein.
Oder?
Nein, und dann Orlovsky. Eigentlich alle, ich habe eigentlich alles gerne gemacht, außer Orpheus in der Unterwelt.
Und den hast du dann bei Zeiten auch ad acta gelegt.
Nur einmal.
Und gerade wirklich nur die Premiere?
Und gerade das... Gib's auf Video, das ist so ärgerlich. Guck dir das nicht an.
Jetzt bin ich natürlich geweckt, jetzt muss ich es sehen.
Ah. Nein, das war furchtbar. War das furchtbar? Ich hatte so tolle Kollegen um mich herum. Anni Schlemm und Werner Enders und sowas, alles die Alten, das war schon toll.
Ja. Wem hast du besonders gern auf der Bühne gestanden? Wer waren so deine verlässlichen BühnenpartnerInnen?
Na, Dagmar Schellenberg, wir waren ja, denn Gillian Webster, ich habe mit ihr hier Tancredi gesungen.
Lynn Dawson.
Mhm. Sylvia McNair.
Oh ja, das war deine Popea in Salzburg.
Das war meine Popea in Salzburg.
Ja.
Mit Cecilia.
Ja.
Die wollte ja unbedingt, dass ich die Nireno mache? In Salzburg?
Ja, ja.
Und die hat, ich sag, nee, für die 3 Rezitative fahre ich da nicht hin. Und dann wurde ja auch eine Arie noch aufgemacht. Und ich brauch dich, das kannst nur du.
Ach süß.
So, naja. Ne.
Du warst ihre Wunschbesitzerin.
Ja, so doll, war.
Das ist fantastisch.
Und eigentlich habe ich mit allen gerne gesungen.
Hm.
Es gibt auch einige, mit denen ich nicht gerne gesungen habe. Besonders gern habe ich gesungen in Konzerten mit Gwyneth Jones.
Ja. Das ist auch wieder Welten, die da aufeinander
treffen. Welten, die aufeinander mit Morton ever.
Ja.
Katzenduett gibt es ja auf Video.
Ach was?
Ja, aus München.
Da stelle ich mir auch toll vor, ja.
Hätten wir uns beide fast gegenseitig. Nee, sie hat mich ausgezogen. Ich saß auf dem Klavier. Johann, du bist falsch. Ich sage, nein, du bist falsch. Ich muss richtig einsetzen hier. Sie korrigiert doch so gerne. Ja. Das ist doch ihr...
Ist die geborene Lehrerin,
ja. Ja, aber sie ist toll.
Ja, ich liebe sie
so, auch. Dann haben die mich mal zum Liederamt eingeladen nach Chombotai. Da haben die so ein Festival, oder sie war da Schirmherrin.
Ja, ja, ja.
Wir haben uns dann immer im Supermarkt das Bier geholt und alles Mögliche. Dann haben wir entweder auf ihrem Zimmer oder auf unserem Zimmer. Die anderen saßen dann im Restaurant und wir Ostzonalen, wir waren dann unter uns.
Ja.
Besonders gerne habe ich auch gesungen mit Luba Organa.
Orgonasova.
Ja.
Auch eine herrliche Stimme.
Eine ganz, eine der besten Stimmen, die ich kenne. Und wie hieß, Carol Venice, das ist auch so ein Tier gewesen.
Tolle Stimme.
Oh. Ja, ja. Na, wie hieß sie
denn? Was hast du mit der gemacht?
Felicity Lott.
Ach so.
Cäsar.
Aha. Ja?
Ja.
Toll.
Carol Venice haben wir Fledermaus, sie war die Rosalinde.
Ja, ja.
Da gab es eine Vorstellung in der Met, da gab, war jeden Akt eine neue Rosalinde.
Echt, war alle krank?
Eine war immer heiser nach dem... Musste eine andere kommen.
Geil.
Das war scharf.
Ja, aber sowas macht da auch Spaß. Das ist da auch Theater.
Ja, das ist doch toll.
Ja, ich liebe das ja auch.
Na, ich kam ja auch mal raus in Kobe und meine Dolmetscherin sagt: Ach, Jochen, nimm noch mal hier noch ein bisschen Mandarine.
Ja.
Macht schön feucht.
Mhm.
Ich esse die Mandarine. Ich hab schon gemerkt.
Alles
dicht. Als ich beim Auftritt war, kam keine Stimme mehr raus. Und dann musste eine vom Chor hatte Couplet-Sung.
Wirklich?
Und zum dritten Akt war wieder alles da.
Oh Gott.
Allergie. Seitdem esse ich keine Mandarinen mehr.
Ja, das glaube ich.
Die sind alle gestorben fast.
Das glaube ich. Albtraum.
Naja, so ist
das. Aber schlimmere Bühnenunfälle sind dir...
versagt.
Ja, Gott sei Dank.
Es möge so bleiben.
Ja, stimmt.
Wolfgang?
Bühne ist ja noch ein bisschen...
Also ich möchte auch nicht auf der Bühne sterben. Nee, also so schön ist das nicht.
Also. Das Blätter soll uns erspart werden.
Also
bleiben, gell?
Wirklich. Also ja. Nein. Das ist gar nicht in meinem Plan. Aber der liebe Gott, der Mensch denkt und Gott lenkt. Auch so ein altes Sprichwort. Da ist was dran. Es kommt immer anders, als man denkt.
Ja, so.
Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihn zu lieben fielen aus dem Namen. Gott Amor selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert. Und weil es bezaubert und lieb und süß, sie gewann in ganz Paris. Du hast Glück, meine Frau, Bel Ami. So viel Glück, meine Frau, Bel Ami. Bist du schön, doch charmant, bist du klug, doch sehr galant, bist kein Held, nur ein Mann, dir gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue.
Du bist ja Gott sei Dank auch noch viel unterwegs. Du machst zum Beispiel mit dem Salonorchester und dann Linden.
Ja.
So ein kleiner Ableger hier von der Staatskapelle. Macht ihr auch viele heitere Programme?
Machen wir viele heitere Programme. Das läuft jetzt aus, weil ich gesagt habe, ihr müsst euch jemand Jüngeres suchen.
Echt? Hast du abgegeben?
Ja. Und jetzt machen wir aber ein anderes Projekt. Jetzt nehmen wir die Nachtigall auf. Das ja. Melodram
ja.
mit Orchester.
Also doch wieder eine CD, obwohl du sie nicht magst.
Na, eigentlich soll man ja keine CD mehr machen. Das
so,
spreche ich ja nur.
Ach so.
Da spreche ich alle Rollen. Den Kaiser, die Nachtigall, den Haushofmeister,
ja.
den chinesischen Hofprediger. Das ist so toll.
Ja.
Ah.
Und das bringt ihr dann raus? Oder das,
ja, aber da muss ich mich jetzt nochmal mit Fachleuten kurz schließen, wie das heutzutage, man sagt ja, es werden keine CDs mehr gekauft.
Streaming-Plattform, ja.
Da muss man es gründen, ja, oder wie
ist nee, also es gibt ja diese Plattform, da wo auch dieser Podcast zum Beispiel läuft, Spotify, ja, Amazon.
Ich bin ja jetzt bei Spotify. Nachdem ich mir ein Nordwest-Auto gekauft habe, ein ganz teures, für Hunderttausende hätte ich fast gesagt. Und ich will das ab und ich sage, und wo ist denn hier mein CD-Player?
Ja.
Na, gut, weißt du, das gibt's doch gar nicht mehr. Sind Sie nicht bei Spotify? Ich sage, bitte, was ist das? Dann hat der mir das eingerichtet. Jetzt bin ich dankbar, dass ich das habe.
Na, da gib mal Jochen Kowalski ein, da wirst du sehen, was da alles ist.
Na, das mache ich lieber nicht.
Ja. Ich habe selten in einem Interview, glaube ich, so viel gelacht wie jetzt. Ich liebe es.
Sie nehmen mich nicht ernst.
Also, lieber Jochen, das Ende ist zum Glück noch nicht in Sicht. Oder wenn in Sicht, dann
ist noch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels.
Immer, es scheint immer mal nach
ab und zu. Es scheint. Es scheint, dass es scheint.
Genau. Und so soll es bitte noch eine Weile bleiben.
Na, schauen wir mal.
Wir sind sehr glücklich, dass wir dich haben. Nicht nur die Counter-Turniere, auch alle anderen.
Oh Gott.
Dass du für uns so viel tust, für die Berliner Kulturwelt. Dass du,
ich kriege Atemnot.
Was, wenn du bitte nicht, ich bin so schlecht in Erste Hilfe. Also Jochen, vielen Dank für deine Kunst, das sage ich in ganz großer Bewunderung. Vielen Dank
Danke
für dieses
dir.
Tolle, ehrliche, authentische, amüsante Interview.
So viel schneiden musst du jetzt nicht, nein?
Ich glaube nicht. Nee. Und ich bin einfach nur restlos begeistert und freue mich jetzt schon aufs Durchhören, weil ich werde wieder genauso lachen, wie es... Also ich muss mich überhaupt entschuldigen, ich habe wahrscheinlich in keiner Folge so viel gelacht wie hier. Also bitte verzeiht mir das. Aber
bin
mit Jochen,
so lächerlich, sag mal?
Du bist nicht lächerlich, du bist einfach wahnsinnig toll. Und du triffst halt leider genau meinen Humor und damit ist es um mich geschehen und um meine Seriosität. Aber das
ja, bei mir ist es ja auch so.
Also, oder?
Ja.
Aber ich glaube, das ist, gibt Schlimmeres, schlimmere Eigenschaften.
Ich finde auch, ne? Ja. Also diese Zeit kann man ja sowieso nur mit ganz großem Herzen und ganz großem Humor überstehen.
Und Wodka.
Und Wodka, und sonst könnte man sich gleich aufhängen am nächsten Baum. Es ist ja wirklich alles schlimm, was um uns passiert.
Ja.
Ich möchte das jetzt ja nicht kommentieren, das werden die Hörer Absolut. Am eigenen Leibe erfahren.
Absolut. Auch jeder wird sein eigenes Beispiel haben.
Und lasst uns auf eine einsame Insel gehen und uns gute Musik
ja.
anhören
ja.
und mal den Alltag vergessen. Es ist wirklich nicht mehr nett.
Ja.
Ich muss immer daran denken, was meine Eltern oder unsere Großeltern durchgemacht haben mhm. in der Kriegszeit. Das war natürlich alles ungemein schlimmer. Und ich habe das manchmal damals als junger Mensch nicht so richtig verstanden.
Mhm.
Aber jetzt weiß ich, was sie gemeint haben.
Ja, ja.
Das waren immer andere. Kopf hoch.
Ja.
Wir dürfen nicht fallen. Wir dürfen uns auch nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen, na, du weißt schon.
Ja. Ja. Mhm. Naja, es ist ein schönes Schlusswort. Ja, auf die Sachen besinnen,
auf die
Sachen, das Leben lebenswert machen.
Die das Leben lebenswert machen und die wirklich wertvoll sind
ja,
und von richtig. Bedeutung.
Richtig.
Und nicht irgendwelche welchen Tagesmoden
mhm.
und ja, hinterherrennen. Das ja. konnte ich noch nie, das habe ich auch zu DDR-Zeiten nicht gemacht, das mache ich jetzt erst recht nicht. Es ist erschreckend, dass ich mir jetzt im Jahre 2022 auch genau überlegen muss, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf.
Ja.
Das hätte ich mir nie 1989 mhm. träumen lassen.
Mhm.
Aber es ist, wie es ist. Aber wir können ja immerhin noch ein Interview machen. Das ist schon viel wert.
Gott sei Dank.
Ja.
Und dafür bin ich sehr dankbar, auch dass du die Zeit gefunden
ja,
hast.
Ja, das hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich.
Jetzt gehen wir aber einen Kaffee trinken.
Das machen wir. Lieber Jochen, vielen, vielen Dank für alles. Bleib gesund und...
Na, ihr auch. Du auch. Und mach weiter wir. So. Versuch viele meiner Kollegen noch vor die... Nicht vor die Kamera, vor das...
Vor das Mikrofon
vor zu das Mikrofon.
Ich bin lästig und ich bin dran.
Sei lästig. Du darfst es. Du hast du hast jetzt den Parteiauftrag, lästig Juhu. Zu sein. Mach's gut.
Stürme wischen im Fang.